Grüß Gott, herzlich willkommen, liebe Hörenden, zur Folge 29 von Tischlein Deck dich. Ich stehe hier schon wieder bereit an meinem Platz, an meinem Standpunkt und bin auf dem Posten nach dieser einzigartigen, nach diesem Parfumsritt da in der letzten Folge, nach dieser unvergleichlichen Folge von über 4 Stunden 20 Länge. Ich bin jetzt auch noch ganz ausgelaugt von diesem Kraftakt. Aber heute ist Sonntag und ich habe mich hier an mein Versprechen erinnert, mein Gelübde, das ich da abgelegt habe. Genau, es ging ja darum in der letzten Folge, sich lieber mal an einem höheren Ideal orientieren. Und dieses Ideal, was ist das? Ist das so, wie Platon meinte, die Ideen sind in einer ganz anderen Welt, zu der wir gar keinen Zugang haben? Nein, dieses Ideal muss in der materiellen Welt, also in der Außenwelt, die wir da einfach so sehen, ja, ist es so einfach, das ist die Frage, aber okay, ich sehe hier was draußen, ich sehe hier diese Welt, die ist tatsächlich materiell irgendwie, ja, die ist tatsächlich irgendwie da und mein Podcast ja auch, ist auch in die Außenwelt gelangt, an einem Ideal, das da sich bemisst in der Außenwelt, da sich auch mal dran messen. Genau, das war dieser Versuch letztes Mal, wo ich dann über die 4 Stunden hinaus wollte und eigentlich sogar noch viel weiter zum unendlichen Podcast. Aber den kann ich immer noch nicht liefern heute. Immer noch reichen meine Kräfte nicht ganz aus. Ja, immer noch ein bisschen zu begrenzt, zu menschlich, endlich einfach. Ja. Aber okay, das ist ja noch nicht das letzte Wort hier. Das letzte Wort für dieses Großprojekt des unendlichen Podcasts ist noch nicht gesprochen. Ja, genau, dann hatte ich mir dieses wiederum äußere Ziel gesetzt, wo ich mich dran messen kann, ob ich es nochmal schaffe, diese Woche zu podcasten. Auch das also kann ich materiell feststellen in meinem Podcatcher, ob es denn klappt, ob ich denn ja, da noch eine Folge rausputzeln lassen kann. Ist ja auch nicht so wichtig, dieses Ziel jetzt an sich, der Inhalt dieser Forderung, nee, sondern mir ging es ja um die Form überhaupt mal, sich ein Ziel aufzustellen, das fällt mir auch so schwer als Millennial, als Anti-Autoritärer, da ja, will man sich doch eigentlich ganz frei halten und das ist dieser wahnsinnige Gedanke von Robert Pfarrer, da will man jedes Ideal ablehnen, heutzutage jedes Ideal ist dazu gewalttätig, weil es von außen kommt, von der Gesellschaft auf einen einwirkt. Ja, es wäre alles zu viel, wäre mir alles zu viel und tatsächlich, das ist ein Gedanke, ein Register an Gedanken, könnte man fast sagen, ein ganzes Register, das Robert Pfaller mir da eröffnet hat, das ich noch nicht, überhaupt nicht durchdrungen habe, aber ich sage zumindest, es geht mir immer besser, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir doch gar kein Ziel setze, dass ich hier einfach losrede, so wie es mir passt. Deshalb bereite ich mich auch nicht so vor auf die ganzen Podcasts. Ich rede einfach los, einfach quasseln. Ja, wenn es halt wieder soweit ist, wenn sich genug angestaut hat, dann muss es sein. Und da habe ich dieses Gefühl, okay, jetzt bin ich ganz frei davon, mir so ein festes, gewalttätiges Ziel zu setzen, sondern jetzt folge ich einfach meinem inneren Instinkt. Und ja, das ist es, denke ich, was wir heutzutage wollen. So frei sein, so innerlich. Dieses Freie, das soll da irgendwie in der Innerlichkeit liegen und dann zutage kommen. Und ja, mir geht es ja genauso, sage ich. Das ist keine Zeitkritik. Ist mal Kritik an mir selbst. Sage ich, Zeitdiagnosen, ja, Zeitdiagnose. Das war so ein Philosophie-Seminar, das ich da mal besucht habe im Studium. Zeitdiagnosen über den Kapitalismus. Und ja, aber gut. Jetzt hier liebe Grüße an Moritz, mit dem habe ich gestern geredet und das hat mich auch wieder so aufgeheitert, mir klar gemacht, was mein Podcast hier für eine Wirkung hat, hier andere anregt und auch mich selbst anregt. Ja, liebe Grüße an Moritz und an seinen Vater und seine Mitbewohnerin, die auch sogar schon mal zugehört hat, obwohl sie CDU-Sympathisantin ist. Ja, liebe Grüße hier, die CDU, die... Ja, wie gesagt, mit den zwei Weltbildern in der Liebe müssen die verschmelzen. Also da ist völlig egal, ob jemand bei der CDU ist oder Stalinist. Ich sag da muss es immer die Möglichkeit geben, diese beiden Weltentwürfe zu verschmelzen. Ja, und das ist ja sehr schön zu hören, dass da auch Leute aus der nicht so linken Blase zuhören. Genau, weil das ist es, was hier mein Anspruch ist, erstmal einen Weltbegriff aufzubauen. Aber der Sinn des Ganzen, wie ich ja immer schon ausgeführt habe, ist es dann erst in der Liebe, müssen zwei Weltbegriffe zusammen verschmelzen, irgendwie vielleicht nicht komplett verschmelzen, muss man vielleicht nicht komplett einschmelzen, aber ja, irgendwie müssen die ja schon harmonieren, die muss man also harmonisieren, genau. Und das ist also mein Anspruch hier, erstmal einen guten Stalinismus-Entwurf zu liefern, aber mit was der dann auf der anderen Seite zusammengefügt wird, das könnte ja sogar ein konservatives Weltbild sein, ja, ein Weltbegriff, der ist vielleicht da nicht möglich im Konservativen, zumindest ein Weltbild kann man sich da schaffen, ja, so ein stillstehendes Bild, wo halt alles mal so stillgelegt ist, alles mal so angehalten und man schaut sich das mal an, aber eigentlich besteht die Welt halt aus Prozessen, immer Veränderungen, immer was Neues, da kann man nie ganz alles bis ganz zum Ende begreifen und das ist halt das Schwierige, wodurch es nötig wird, einen Weltbegriff einzuführen, ja, sich nicht mit dem Bild zusammen zufrieden zu geben. Ja, deshalb nur diese Grüße, hier wollte ich loswerden. Also, aber jetzt noch meinen Gruß hier an meine Tante, ja, die hört vielleicht auch zu. Und ja, gut, ich weiß, dass wir ja mal im Konzert waren in Stuttgart bei Ludovico Einaudi. Und da war es ein bisschen lang, abends so, jetzt bin ich schon fast eingeschlafen. Aber hier habe ich ein hervorragendes Lied gefunden von Einaudi, Ancora, was so viel heißt wie noch auf Italienisch, noch und nöcher, ja, so ist es hier jetzt. Ihr habt vielleicht schon gedacht, mir geht hier die Puste aus nach diesen 4 Stunden 40, aber ich mache natürlich weiter, immer weiter, nochmal und nochmal. Und hier Einaudi Ancora, hervorragend, wie diese Harmonie, die sich da langsam entfaltet, so eine Tragik, eine Epik, große Gefühle jedenfalls höre ich da raus und das muss man sich mal anhören, vielleicht so 3 Minuten, ich weiß nicht, wo ich dann Stopp machen kann. 3 oder bei 5 Minuten, das sehe ich dann, wo sich's anbietet, weil das Lied ist sonst zu lang hier mit 12 Minuten, um es ganz zu spielen. Deshalb liebe Grüße an meine Tante, die auch ein Audi-Fan ist und die das hier sicher genießen wird. Ja. Ansonsten probiere ich mal, ob es eine kürzere Folge werden kann heute. Es müsste möglich sein, ja. Falls es überhaupt geht. Falls es geht, ja. Aber hier viel Spaß mit Einaudi Ancora. Jetzt legen wir los. Ja, einfach mal los, komm. Thank you. Ja gut, an der Stelle muss ich jetzt wirklich Schluss machen. Das waren schon über 6 oder 7 Minuten. Ja, aber das war so wunderschön und hat mich hier wieder eingefügt in die ja, symbolische Ordnung, will ich sagen. Ich weiß nicht, ich spreche immer diesen Term, wie ich es bei Lacan gelernt habe. Egal, aber hat mich eingefügt wieder in diese Ordnung, nachdem ich durch das Chaos von der letzten Folge, durch diese grenzenlose, schein fast unendliche Aufnahme da, nachdem ich da so außer Rand und Band, außer mir war, ja, außer mir. Wer außer sich ist, der scheut nicht so sehr, wie wieder in sich zu gehen. Das war dann auch so nach der nächsten Folge. Aber es war so schön, mich dann reden zu hören. Mensch, wie war ich da in Fahrt, als es um den Kommunismus ging und den fertigen Superkommunismus, den ich mir da erträumt habe. Das war ein Moment, da habe ich mich auch so noch überhaupt nicht gekannt, habe ich gedacht, wie wenn ein Fremder da reden würde. Also, ja, war wunderschön hier zu sehen, was da in mir steckt. Und gut, inhaltlich gab es nur diesen einen wirklich relevanten Punkt, sage ich mal, bei der letzten Folge, nämlich, dass man die Wut unbedingt immer rauslassen muss. Und genau das ist es, was mir auch so zusetzt, was mir so immer ein Magenkrummeln verursacht, dass ich so ein sensibler Mensch bin, aber mich nie traue, was zu äußern, was mir nicht passt, was mich geärgert hat. Und das traue ich mich einfach nicht. Und dann, ja, das ist es halt, was ich da gesagt habe. Lieber mal nicht so politisch korrekt sein, lieber mal nicht so auf die Verletztheit der Empörten, der Hasser da im Netz Rücksicht nehmen. Also die Hasshasser, die so gegen den Hass sind pauschal und sagen, man dürfte da nicht hassen im Netz. Also auf die lieber keine Rücksicht nehmen, denn das mache ich ja sowieso schon mein ganzes Leben lang, hier immer irgendwelche Rücksichten nehmen. Und ja, da habe ich halt beim Hirn dann nochmal diesen Gedanken vollziehen können, dass tatsächlich heutzutage, wie Robert Pfaller beschreibt, da so eine Mimosenhaftigkeit gibt. Und diese Mimosenhaftigkeit geht Hand in Hand mit der neoliberalen Umverteilung. Also, dass wir sehen, es wird immer ungleicher, wie der Reichtum verteilt ist oder so, wie wir das gestern Abend besprochen haben, da mit einem gleichaltrigen Freund, dass man einfach so unsicher ist über die Zukunft. Es ist ein Witz, dass die Rente überhaupt noch sicher sein soll. Wer das erzählt, der kann ja nicht ernst genommen werden. Heutzutage weiß also jedes Schulkind eigentlich schon, deine Rente ist nicht sicher. Was soll man machen? Und ich bin hier halt vielleicht noch etwas privilegierter in dieser starken Wirtschaftsregion. Aber im Grunde, denke ich, ist es so für unsere Generation, da weiß man nicht, was soll da kommen in der Zukunft. Und ja, mit der Klimakrise, das kommt dann halt noch on top, aber es ist eigentlich schon auch ohne Klimakrise schlimm genug, so schlimm. Das ist die einzig sinnvolle Art, da noch damit zurechtzukommen, ist für mich der Stalinismus. Diese Wut, dieser Hass, der da heute schon mal wirksam werden kann, wo ich sagen kann, ja, aber das passt mir nicht so mit der Demokratie. Und bei Stalin, da lief es immerhin noch besser, da er hat mindestens mal den sozialistischen Staat aufgebaut, auch wenn es nicht perfekt war. Aber ja, ist einfach so ein Ausdruck von Hass auch, dachte ich, ja, dieser Kommunismus, Ausdruck von Hass und der einzig sinnvolle Ausdruck davon. Und da geht es noch viel weiter in diesem Register an Überlegungen, aber da will ich jetzt nicht einsteigen, aber ich sag mal, das ist genau das Register, das ich mir noch weiter ausbauen muss. Register natürlich, dieser Begriff von Lacan ist ja so wunderschön. Lacan hat ihn ja auch verwendet in diesem Text da, der Psychoanalytiker. Und es ist doch so, dass wir da immer über solche Register in unserem Kopf verfügen, irgendwelche losen Sammlungen an Gedanken. Ja, aber dieses Register mit dem Kommunismus ist jetzt gerade mal egal, mir war nur das wichtig mit der Wut. Die Wut, die rauslassen, die Unzufriedenheit, unzufrieden mit Freunden und so weiter. Ja. Und ich kann hier halt meinen Freunden sagen, ja, es tut mir leid, dass ich da auch manchmal ein bisschen unzufrieden bin. Ich bin nur einfach so unzufrieden, weil ich immer eigentlich denke, ich will mehr allein sein, wie ich das ausgeführt habe schon. Ich wünsche mir eigentlich den harten Lockdown, damit man endlich mal ein bisschen allein sein kann. Und ja, das ist ja nichts, ist einfach so, ja, dass ich da dieses Bedürfnis habe, aber ich weiß nicht. Andererseits ist ja auch schön mit Freunden. Das war so schön gestern, auch mit der anderen Freundin da. Liebe Grüße hier, wie man da so sitzt, auf dem Balkon, und wir haben die Sonne genossen und ein Spiel gespielt, und da habe ich wirklich an Robert Pfaller gedacht und diese Frage, wofür es sich zu leben lohnt, die beantwortet er ja immer mit diesen kleinen Momenten, so ein Kaffee trinken mit einer Freundin, ein philosophisches Gespräch oder nur eine Zigarette rauchen und sowas sagt er, diese kleinen Momente sind es, für die es sich zu leben lohnt. Und ja, ich dachte halt auch daran, kleine Momente, wie er meinte, oder mit Kindern Ball spielen abends auf der Straße, bis es dunkel wird, bis man nichts mehr sehen kann. Ja, das ist ja so wunderschön. Einfach draußen sein, wie damals als Kind auf der Straße spielen mit einem Ball. Und ja, das kann man ja auch als Erwachsener dann noch mit Kindern und dann einfach ganz die Zeit vergessen, bis ganz dunkel wird im Sommer. Das war auch so ein Beispiel, was er gebracht hat. Und ja, mir sind da auch noch so andere Sachen eingefallen, als ich das einmal an Staudamm gebaut habe, da in einem Bach. Ein Staudamm war so schön und so schön kalt an den Füßen, aber ja, da war es auch so dieses Gefühl, dass man die Zeit ganz vergisst und einfach immer weiter sucht nach neuen Steinen, die man da noch auftürmen kann. Steine, Blätter, alles verstopfen, und ja, da habe ich so eine Art Staudamm gebaut, weil wir da auch dieses Projekt hatten. Projekt mit meinem Bruder und einem Freund. Ja, dieses Projekt wollte ich ja auch mal promoten, aber mein Bruder meinte lieber noch Vorsicht, lieber noch Zurückhaltung hier. Dieses Projekt ist auch ein heißes, aber ja, das war nur mein Gedanke da. Solche Dinge sind es also, wofür es sich zu leben lohnen kann, und genauso gestern. Genauso gestern mit dieser Freundin, als wir da einfach so ein bisschen geredet haben und was gespielt haben, habe ich auch gedacht, ja, dafür lohnt es sich doch zu leben. Endlich ist auch mal wieder so schön sonnig. Genau, und das ist natürlich so diese soziale Lust, aber ich sage halt ganz klar, auch diese Einsamkeit, die wäre doch auch mal ganz schön. Und irgendwie wünsche ich mir das, ja, ganz einsam zu sein. Und deshalb war ja meine Forderung, ab jetzt, unabhängig von Corona, sollten wir jedes Jahr einen dreimonatigen Lockdown durchführen, damit jeder einfach mal auch wieder so runterkommen kann. Und es ist in der heutigen Zeit auch so, dass man da so gehetzt ist, nicht nur beruflich, denke ich, sondern auch vor allem durch das Soziale, dass man da so viele Erwartungen hat, die man zu erfüllen hätte, was man da mit seinen Freunden da machen soll oder für die Freunde doch ein guter Freund sein soll, ja, die am besten auch noch lieben soll. Lieben. Nein, das ist einfach zu viel verlangt, und das wäre ganz gut, finde ich. 3 Monate Lockdown einfach jedes Jahr, und dann ist ja auch wieder gut und man kann die nächsten 9 Monate auch wieder ausgiebig sozial sein und da wirklich, wirklich mal rausgehen. Das war hier mein Gedanke in Folge 25, denke ich. Aber ja, hier wollte ich eigentlich jetzt schnell weiterkommen zum eigentlichen Kernthema, was das ist. Weiß ich auch nicht genau, aber es gibt dieses eine Kernthema, ja, natürlich das Kernthema meines Lebens. Ja, okay, synthetisches THC, da bin ich nur drauf gekommen, ja genau, weil da gab es eben, gibt es halt auch jetzt, fühle ich mich hier in der Pflicht zu warnen vor synthetischem THC, weil ich selber da auch zu einem Betrug aufgesessen bin und da Gras geraucht habe, das aber verunreinigt war durch synthetisches THC, wie es auch mal in No Agenda besprochen wurde. Also ja, das ist irgendwas, was man da drauf sprüht und ist dann halt viel billiger in der Herstellung, kein richtiges Gras, sondern zum Beispiel CBD-Gras aus der Schweiz, was da ja legal ist. CBD-Gras ist hier nur so halb legal, aber in der Schweiz völlig legal und wird da halt jetzt schon so massenweise hergestellt, dass es da eine Überproduktion gibt und dann drängt diese Überproduktion über die Grenze nach Deutschland. Deshalb vor allem hier in Süddeutschland wurde dann anscheinend der Cannabis-Schwarzmarkt überschwemmt. Und ja, viel von dem CBD einfach genommen, dann synthetisches THC draufgesprüht. Und ja, das ist gefährlich. Ist auch, ja, merkt man auch beim Rauchen einen Unterschied. Ich kann da nur empfehlen, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr da für Gras habt, gibt es Labors, da kann man es hinschicken. Völlig legal. Am besten gleich zwei Proben verschicken, damit man auch sicher ist. Und ja, also ich hatte da dann den Nachweis, das Gras, das ich da geraucht habe, war verunreinigt mit synthetischem THC. Und zum Beispiel vor Folge 20, ja, Folge 20, das war diese wunderschöne Folge mit meinem Bruder zusammen, die erste und einzige Folge hier zu zweit vom Podcast. Aber da hatte ich halt in der Nacht davor auch dieses synthetische THC geraucht. Und ja, ich will es jetzt nicht darauf schieben, dass ich da vielleicht ein bisschen übermüdet war oder so. Aber ja, es war sowieso ein bisschen zu viel dann, die zwei Podcasts da zu machen. Aber ja, Folge 20, da war ich vielleicht nicht ganz auf dem Damm. Und ja, es ist so, da wird man vergiftet hier jetzt wirklich mal physiologisch, nicht nur so geistig wie durch die Massenmedien. Und ja, da will die Regierung da nichts dagegen tun. Anscheinend hier die Gesundheit von Millionen Cannabiskonsumenten ist hier gefährdet. Also es ist wirklich gefährlich, weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist jedenfalls, ja, irgend so ein Chemieprodukt, ist jedenfalls nichts Natürliches mit diesem synthetischen Zeug. Und da ist also unsere Gesundheit, die Gesundheit von Millionen Menschen hier wohl einfach nichts wert, wenn gesagt wird, ja, das kann ja weiter auf dem Schwarzmarkt betrieben werden, ist ja kein Problem. Nee, also, ja, das ist die Haltung der Bundesregierung, weswegen ich halt sage, da muss auch schon wieder gehasst werden. Ich hasse da und sage einfach, schon allein deshalb braucht es auch die klimakommunistische Partei, aber die kann ich jetzt auch noch nicht weiter ausarbeiten, aber da sollte es zumindest Konsens sein, dass wir diese Droge mal legalisieren, andere Drogen vielleicht auch. Ja, ich bin da offen dafür, noch weitere Drogen aufzunehmen ins Register der legalen Rauschstoffe. Aber für heute wollte ich das hier nur aussprechen, weil es ja auch wichtig ist, könnte ja auch jemand hier gewarnt oder aufgeklärt werden. Aufklärung hier vielleicht wirklich mal angebracht, denn das ist ja wirklich ein gesundheitliches Risiko. Und ja, ich kann nur beschreiben, so, ja, hat halt ein bisschen Herzrasen verursacht. Ja, wenn man da was Komisches merkt, lieber mal ins Labor schicken zum Testen und dann, ja, weiß man hoffentlich Bescheid, was man da hat. Jetzt aber ist hier immer noch eigentlich die Einleitung, ist immer noch. Und ich habe mir mindestens drei Bücher vorgenommen, aus denen ich vorlesen wollte. Ich bin heute ein bisschen müde. Ja, es ist eine gewisse Schwermut über mich gekommen, weil die letzte Folge, denke ich, hat mich auch einfach übermannt, überwältigt. Überwältigt von meiner eigenen Kraft, denke ich, weil ich da wird es an mir auch Angst und Bange, ja, wenn man so merkt, zu was man eigentlich imstande ist. 4 Stunden einfach durchzulabern, klar, da wusste ich nicht mehr, wer bin ich eigentlich, wie kann das sein? Okay, aber hier lassen wir doch mal jemand anders zu Wort kommen, zumindest hier ein Autor, ja, Robert Pfaller. Bei Robert Pfaller kann ich also einfach nochmal weiterlesen an der Stelle, wo ich letztes Mal abgebrochen habe. Und ja, Robert Pfaller. Nietzsche schrieb ja sowas wie: Ein großer Mann, ich sehe immer nur den Schauspieler seines eigenen Ideals, sagte Nietzsche also. Für ihn gibt es also gar keine großen Männer, sondern immer nur jemand, der halt ein Ideal aufstellt und sich davon selbst dann tyrannisieren und gefangen nehmen, versklaven lässt und dann immer nur weiter das aufführt. Ja, dieses Ideal halt, das ist ein großer Feldherr so oder großer Politiker, aber ja, der will halt irgendwas darstellen und schauspielert das dann sein ganzes Leben so. Das finde ich eine sehr treffende Bemerkung. Auch für Philosophen trifft das dann ja zu. Auch für mich jetzt deshalb, das ist halt dieser Punkt, ich will eigentlich auch gar nicht so berühmt werden, will auch gar nicht so viel so berühmt werden da jetzt durch meinen Podcast, weil dann bin ich auch dieser Schauspieler meines Ideals und muss mich da wieder dran richten. Also ja, dann lebt man ja eigentlich nur noch so in dieser Figur. Thilo Jung hatte hier mal gesagt, ja, er spielte auch eine Figur bei Jung und Naiv. Das mich dann doch überrascht, warum? Warum eine Figur, warum nicht er selbst? Aber okay, das immerhin mal hat es da ja schon so offen ausgesprochen. Es ist nur diese Figur, er ist nur dieser Schauspieler. Das ist schon vielleicht sehr wertvoll, dass man sich dann auch noch zurückziehen kann in die Privatsphäre. Aber okay, ja, das habe ich nur gesagt, um zu sagen, Robert Pfaller ist dann vielleicht auch Schauspieler seines eigenen Ideals, aber es ist ja so ein wunderschönes Ideal. Habe ich nur so ein Bild gesehen von Robert Pfaller letztens. Er da irgendwie mit langen Haaren und Sonnenbrille und ja, so ein richtiger Sunny Boy. Ein Sunny Boy habe ich da gesehen, jedenfalls bei irgendeinem Interview, das er gegeben hatte. Ja, und ich glaube, er ist tatsächlich zum Sunny Boy geworden durch seine Bücher hier, wofür es sich zu leben lohnt und Erwachsenensprache, weil davor sah er noch etwas zurückhaltender, noch etwas gemäßigter aus. Hier zum Beispiel auf diesem Bild im Umschlag hier von dem Buch Erwachsenensprache. Aber ja, jetzt in letzter Zeit hat er sich davon mitreißen lassen, denke ich, von dieser Lust an der Verausgabung, an der Überschreitung, an diesen heiligen Alltagsmomenten, ja, wie er das immer beschreibt, das Rauchen, die Überschreitung des eigentlich Verbotenen und dann das ungute Kulturgut, der Tabak, der doch eigentlich so schädlich ist. Und gut, und ja, dass man das überhaupt noch versteht zu würdigen, dass man überhaupt noch versteht zu feiern und das Leben so an sich rankommen zu lassen, das Leben, das halt mehr sein sollte als eine abgeschmackte Folge von Bedürfnissen und wenn's gelingt, deren Befriedigung, ja. Aber nicht mal, das ist sicher eine abgeschmackte Folge von Bedürfnissen da. Das wenigstens ja, aber es sollte halt ein bisschen Glanz, ein bisschen Glamour auch geben. Ich glaube, das ist das Ideal von Pfaller. Und das stellt er so wunderbar dar. Jetzt auch durch seine Person, also durch sein Auftreten, fand ich mich da einfach so, hat mich einfach so fasziniert, wie ich ihn da gesehen habe auf diesem Bild. Aber jetzt lese ich hier rein. Lese ich hier rein und es geht hier nur noch um einen kleinen Abschnitt, der jetzt nicht ganz zu Ende gelesen wurde letztes Mal. Ja. Wir waren hier stehen geblieben, glaube ich, wenn ich mich so richtig erinnere. Die Gender-Theorie also singt ein verharmlosendes Lied von der beliebigen Gestaltbarkeit sexueller Verhältnisse. Auch hier also haben wir es mit Verhältnissen zu tun. Verhältnisse. Man steht da in einem gesellschaftlichen Verhältnis und nicht in der einen festen Identität von der Geburt bis zum Tod. Und diese Verhältnisse lassen sich jetzt also nicht einfach mal so umwälzen. Hier sind wir wieder bei dieser Unterscheidung der extrem wichtigen. Lehnen wir lieber nicht alles ab, was von der Gesellschaft kommt. Ich beanspruche hier meine Differenz, meine Theorie der Differenz aufgestellt zu haben zwischen dieser politischen, ökonomischen Ebene der Gesellschaft, die man auf jeden Fall hassen sollte, wenn man an Revolution interessiert ist, und dann aber der kulturellen Ebene von Gesellschaft, die man nicht so sehr hassen sollte, sondern wenn man das so hasst, ja, dann versperrt man sich damit leider den Zugang zu so schönen Kulturgütern wie der Liebe. Die Liebe oder auch ja die intellektuellen Eskapaden. Und genau, hier einfach so in einem Buch nachzulesen, das ist doch auch so ein intellektuelles Vergnügen. Aber diese Lust versperrt man sich damit auch, wenn man sagt, alles, was von der Gesellschaft kommt, also auch ja vielleicht dieses Gebot zur Bildung, zur, ja, dass da was gibt, was andere festgestellt haben, womit man sich selber mal auseinandersetzen sollte. Wenn man das auch so ablehnt, ja, versperrt man sich auch diese Lust, die intellektuelle. Und so ist es halt schade. Sollte man vielleicht nicht alles ablehnen. Hier die Gender-Theorie, die ist aber leider weiterhin, so wie ich es verstehe, auf diesem Weg, alles abzulehnen, weil sie meint, das wäre alles patriarchalisch, alles veraltet und nicht mehr gebraucht, was wir bisher so an Vorstellungen, an Institutionen, kulturellen Institutionen über die Sexualität hatten. Und jetzt muss ich hier weiterlesen. Oh ja, oh ja. Der kulturelle Narzissmus, schreibt er hier also. Dieser Narzissmus ist also genau das, dass wir alles ablehnen, was außerhalb vom Ich sein soll. Die Freiheit kann ja nur in uns selbst sein anscheinend, kann nur im Ich gesucht werden. Dass dieser Narzissmus, kulturelle Narzissmus, wir lehnen diese schönen kulturellen Güter ab, die man eigentlich nutzen könnte, die von der Gesellschaft kommen. Aber nein, es darf nicht sein, kultureller Narzissmus hier. Und hier müssen wir das mal mit dem Christentum, mit der christlichen Moral in Verbindung setzen. Ich lese mal vor auf Seite 58. Der kulturelle Narzissmus befeuert, wie Bela Grunberger und Pierre Dessouin dargelegt haben, den in seinem Wesen zutiefst christlichen Puritanismus. Beide Positionen zielen auf die Beseitigung sämtlicher positiven Praktiken, mit deren Hilfe sich etwas Nicht-Ich-Konformes in etwas Bekömmliches oder kulturell Wertgeschätztes verwandeln ließe. So wie zum Beispiel nach Sigmund Freuds Bemerkung die Bewohner der antiken Welt den sexuellen Trieb feierten und ihn dadurch für sich annehmbar machten. Solche Formen der feiernden Sublimierung aber werden, da sie selbst durchwegs äußerlich, materiell und mithin nicht-ich-konform sind, vom narzisstischen Puritanismus angefeindet und im Zug seiner Entzauberung der Welt zerstört. Wenn aber nicht mehr gefeiert werden darf, wenn sämtliche positiven Kulturkulthandlungen, in denen das närrische, heitere, ausgelassene, frivole etc. zu seinem Recht kommt und gewürdigt werden darf, durch Verinnerlichungen, Verbote und asketische, negative Kulte ersetzt werden, dann zeigt sich alles Heilige in dieser Kultur, sogar das Heilige des Alltagslebens, nur noch von seiner abstoßenden, schmutzigen Seite, als jenes schmutzige Heilige, dessen Begriff Freud im ambivalenten Wort Tabu erkannte. Es erscheint dann ausschließlich in seiner Abscheu- und furchterregenden Gestalt, wie die dämonisch anmutenden Götter in Heinrich Heines Erzählung Götter im Exil. Oder so wie viele unserer früheren Lust- und Genusspraktiken, die wie das Tragen von Pelzen, das Autofahren, das Austauschen von Komplimenten, die körperliche Liebe, das Rauchen, das Verschwenden von Zeit oder das Essen von Fleisch, heute für viele Zeitgenossen, sei es aus hygienischen, moralischen, politischen oder ökologischen Gründen etc., nur noch abstoßend sind. Eine Kultur jedoch, die in ihren Riten und Mythen nicht nur das gnadenlos Ich-versessene Über-Ich verehrt, sondern zum Beispiel in Gestalt kindlicher Götter wie der des unverantwortlich mit seinen Liebespfeilen schießenden kleinen Knaben Eros, auch weniger ich-konforme Instanzen anerkennt, erscheint solchen Dingen gegenüber besser vorbereitet. Sie wäre in der Lage, gelegentlich auch Ansinnen an das Ich heranzulassen und zu respektieren, die diesem notwendigerweise als weniger vernünftig und moralisch als es selbst erscheinen müssen. Ja, es gibt also diese ganze Menge an positiven Kulturgütern, Lust- und Genusspraktiken, schreibt er hier, wie das Autofahren, Verschwenden von Zeit, ja, sehr gut, Verschwenden von Zeit, da gab es mal die eine Stelle im Auffahren-Podcast, dass eine Studie zitiert wurde, 97% oder so der Deutschen können sich gar nicht mehr entspannen, außer sie haben vorher was geleistet. Erst wenn sie das Gefühl haben, was geleistet zu haben an dem Tag, dann darf man sich auch entspannen, aber sonst halt gar nicht mehr. Das ist logischer Auswuchs dieses Kapitalismus und mir geht es genauso. Ja, deshalb muss ich ja heute auch schon wieder was leisten. Das ist halt die Frage. Davon kann man sich nicht ganz losmachen, genau. Dass auch leider diese Kultur okay, diese Leistungskultur, und deshalb ist einfach gut, da gut aufzugeben, weil was will man was leisten? Ich leiste halt hier was, aber ist das wirklich genug mit dem Podcast? Ja, für heute schon mal. Aber wenn man also mal genießen will, dann könnte man rauchen oder Autofahren, Tragen von Pelzen. Das ist halt alles dann schon ökologisch vorbelastet. Ja, dann das dann diese endlose Frage, ob man dem ökologischen Ideal dann auch gerecht wird. Wie ist das mit dem Autofahren? Darf ich mich dabei auch freuen? Darf ich so eine reine Lustfahrt machen? Eine Lustfahrt, einfach mal die Autobahn runter zum Bodensee hier? Oder ja, wäre ich dann schon ein böser Mensch? Aber auch sehr schön finde ich hier, dass er schreibt, das Austauschen von Komplimenten zählt also auch schon zu diesen Lustpraktiken, die heute aus der Mode sind, genauso wie die körperliche Liebe. Ja, leider ist es so. Leider alles ein bisschen aus der Mode gekommen und vor allem die körperliche Liebe. Vor allem das finde ich halt schade. Nun, und das ganze Übel leitet sich also davon ab, dass wir nicht mehr so in der Lage sind, unsere Triebe zu sublimieren, nicht mehr so zu feiern. Dieses Gebot zur Überschreitung der symbolischen Ordnung, was ich letztes Mal beschrieben habe, anhand dieses Coverbilds hier auf dem Buch, dass da auch so ausgelassen gefeiert wird und anscheinend die Normen und Grenzen werden hier eigentlich verletzt, weil diese Frau da, die, also das, ja, die, was macht die da? Die ist außer Rand und Band einfach nicht mehr zu kontrollieren da. Aber ja, sie ist einfach so ausgelassen, weil das diese schöne festliche Situation ist, da abends beim Ball oder ja, bei einer feierlichen Veranstaltung da in schönen Abendkleidern und Smokings. Und ja, sie geht da eigentlich darüber hinaus, was jetzt sittlich noch angemessen wäre. Aber genau das kann man halt in der Situation dann machen, weil das dieses Feiergebot damals noch gab. Diese Szene hier sieht also so aus wie aus einem Film aus den 60ern etwa, wo Pfaller immer wieder betont, wie viel besser die Filme damals noch waren und wie viel lustvoller und spaßiger diese Kultur damals in den 60ern war. Das war also die richtige Spaßkultur. Und was wir heute als Spaßkultur erleben, ja, das ist eben sehr nah an diesem christlichen Puritanismus, des Puritanismus oder kultureller Narzissmus, wie er hier schreibt, nur noch das innerliche Ich-Konforme darf zugelassen werden. Nicht wie hier beim Abendball, dass die Gesellschaft mal sagt, komm, jetzt zieh dich auch ordentlich an, jetzt ziehst du hier was Schönes an und dann wird hier auch Alkohol getrunken. Gibt es gewisse Dinge, die sonst tabu sind, aber die hier jetzt gefeiert werden können. Ja, Essen von Fleisch, das ist natürlich auch diese Sache, diese Paranoia, die da um sich greift. Und ja, ich weiß nicht, man kann dann natürlich sagen, man muss doch vegan werden, wenn man auch klimapolitisch konsequent sein will. Und wer das nicht macht, der ist einfach nicht konsequent. Aber ja, das finde ich halt ein bisschen paranoisch dann. Also da wird also nur noch das ans Ich angelassen, was so vollkommen ich-konform ist, was mit meiner moralischen Überzeugung über die Erde und das Klima jetzt in Einklang steht. Nur das darf ich noch an mich ranlassen und auch nur noch das verspeisen. Aber was anderes auf keinen Fall. Aber jetzt wollte ich hier zu diesem Einsatz kommen. Diese Kultur der Griechen hat also ein Über-Ich, das gnadenlos Ich versessen ist. Und das ist also besser. Hier müssen wir also jetzt sehr gut aufpassen. Ja, diese Begriffe, dieses Verhältnis von Begriffen ist nicht immer ganz leicht einzuordnen. Aber ja, das Über-Ich steht also über dem Ich, wie Freud wohl meinte. Er teilte das ja auf in Es, Ich und Über-Ich. Das Über-Ich ist dieses Ideal, an dem wir uns irgendwie orientieren sollen, das uns da zeigen soll, wo es lang geht und das uns dann belohnen oder bestrafen kann. Aber das dann eigentlich immer bestraft, habe ich da halt nur gelesen. Aber okay, dieses Über-Ich ist gnadenlos Ich-versessen bei den Griechen und sagt also, ja, aber es geht auch ums Ich, dass das Ich sich hier daran ausrichtet, ja, was da für ein höheres Ideal ist. darauf ist das Über-Ich versessen, dass hier das Ich dazu bringt, was zu machen. Vielleicht genauso eine lustvolle Handlung, eine rituelle Handlung, wo dann das Tabuhafte sublimiert werden kann. Das war es also damals bei den Griechen. Und kindliche Götter, Eros ist natürlich unverantwortlich, wie der da rumschießt mit seinen Liebespfeilen. Ja, der packt einfach seine Pfeile aus und es ist wohl, ich habe dieses eine schöne Bild gesehen, wo da so ein Schiff vor Anker liegt an der Küste und dann geht der Seemann wohl nur kurz baden und da sind aber schon die Nymphen im See und dann schießt Eros mit seinem Liebespfeil. Und ja, das ist halt so der Moment, da kann man dann nichts mehr machen. Eros, was denkt er sich dabei? Er denkt sich nichts dabei. Das ist das Geniale bei den griechischen Göttern. Die sind immer so außer Rand und Band. Die machen ständig solche Eskapaden. Die zeigen sich nur in dieser eigentlich negativen Form. Spannen sich gegenseitig die Frauen aus, ständige Intrigen. Die Götter wollen dann sogar, sind so sexbesessen, dass sie sich in Sterbliche verlieben, sterbliche Frauen oder auch die Göttin könnten sich dann in einen sterblichen Mann verlieben und den einfach so lange jagen, so lange verfolgen, dass er gar nicht mehr kann. Also da gibt es dann keinen Halten mehr, wenn sich ein Gott da mal verliebt hat oder das zum Ziel gesetzt hat, dass er da mit einem sterblichen Mensch schlafen will, ja, dann wird er das halt irgendwie zu Wege bringen und da Chaos und Vernichtung anrichten. Aber das ist dann egal, weil die Götter sind hier halt so gefangen in ihrer Triebhaftigkeit. Und das war das Geniale damals, dass die Griechen hier also begriffen haben, wie sich Gott überhaupt uns zeigen kann heutzutage, ist nur in dieser negativen Form. Es ist von vornherein ein bisschen paradox, sich Gott als so ein höheres Wesen vorzustellen, das man ganz und gar zu lieben hätte, weil wie sehr kann man das überhaupt lieben? Kann man Gott mehr oder weniger lieben? Aber nein, diese griechischen Götter haben schon gewusst, Liebe, das ist nicht so, ist schwierig. Es ist immer nur besser, es ist überhaupt nur möglich, mit dem Göttlichen in Kontakt zu treten, wenn die Götter so als Stein des Anstoßes immer fungieren, immer ein Stein des Anstoßes. Und der Grieche konnte sich dann sagen, ah ja, dann, da, ja gut, irgendeine Erklärung für was er selbst oder was ein Mitmensch da für eine Dummheit begangen hat, konnte sich immer wieder sagen, ah ja, ein Gott hat ihn halt dazu verleitet. Ja klar, die Götter, die sind da schon die ganze Zeit so unverantwortlich, schießen mit Liebespfeilen, machen da Intrigen, Gewalt und ja, wilde Gelage und Besäufnisse finden da statt. bei den Göttern, denke ich, damals in diesem Berg, wie war das, wo die Götter wohnten, der Olymp. Ja, da finden diese Gelage statt, Orgien und genau, wenn dann unten also bei den Sterblichen, wenn es da mal auch zu so einer moralischen Grenzüberschreitung kommt, dann sagt sich der Grieche, ja, ja gut, ein Gott hat ihn verführt, ein Gott, ja, ist mal wieder aufgetaucht, hatte mal wieder seinen Finger im Spiel. Das war genial, weil dadurch konnte die Lust so sublimiert werden und es wurde genau gefeiert und es wurde zur Pflicht zu feiern und zu sagen, ja, du musst auch sein wie die Götter, du wirst doch auch mal so unvernünftig sein wollen. Komm, schau, die Götter machen schon die ganze Zeit vor. Ja. Jetzt behauptet Pfaller, also diese Kultur der Griechen war also besser darauf vorbereitet, sich überhaupt noch solche Genusspraktiken zu gönnen, wie wir es heute halt nicht mehr können. Und ja, ich spür's auch in mir selber, es ist genau richtig, was Pfaller beschreibt. Die eigentliche Lust kommt vom Verzicht. Ja, wenn man es dann mal schafft, auf was zu verzichten, das ist heutzutage die höchste Lust. Wenn ich es mal schaffe, auf das Stück Fleisch vielleicht zu verzichten, das gibt mir doch eine viel höhere Lust als jetzt jedes noch so gut gegrillte Stück Fleisch. Das ist es und das spüre ich auch immer wieder. Ja, ich habe auch immer wieder diesen Drang zur Askese. Und die Askese ist wirklich so das Grundprinzip der heutigen Zeit, glaube ich. Ja. Aber lese ich hier vielleicht mal schön weiter. Aus denselben Beweggründen, die ihn lustfeindlich und aggressiv gegen alle alltäglichen Kulte machen, empfindet der kulturelle Narzissmus nach 1968 auch die zivilisierte urbane Trennung zwischen dem privaten und dem öffentlichen Raum als Zumutung. Dass man im öffentlichen Raum unpersönlich zu agieren hat, also zum Beispiel sachlich und mit Argumenten zu kommen hat, anstatt mit Empfindungen, Befindlichkeiten und Verweisen auf die eigene Identität, wird als Heteronomie empfunden. Heteronomie heißt ja also sowas wie Fremdbestimmtheit. Da ist man also fremdbestimmt, weil ja, man soll sich ja scheinbar in der öffentlichen Sphäre, sagt er hier, auch der Öffentlichkeit unterordnen. Also da können wir auch an Marlon Krohn denken. Da sollte man halt nicht so mit Empfindlichkeiten kommen, sondern sachlich mit Argumenten, genau wie Marx damals mit seinem Argument Proletariat gegen Bourgeoisie. Der konnte das so vollziehen und sich auf die Außenwelt richten, weil es damals noch eine andere Kultur gab, noch nicht diese Kultur der Innerlichkeit wie heute. Da ist dann alles gleich Heteronomie, alles gleich von außen aufgedrückt, alles gleich eine Beschränkung, eine Einengung für das Selbst. Aber es ist sehr interessant hier, dann kommt hier ein Satz, der sehr gewichtig ist, den lese ich mal. Denn wenn man nicht bei sich selbst ist, so meint der Narzissmus, kann man nur bereits die saftige Beute im Maul eines anderen sein. Dass es auch Räume gibt, die nicht nach dem Prinzip du oder ich strukturiert sind, sondern etwas Drittes, Allgemeines für den zivilisierten Austausch und die Entwicklung dieser Individuen geeignetes, kann und will dieser Narzissmus nicht wahrhaben. Das sagt also der Narzissmus, es gibt immer nur dieses Du- oder Ich-Prinzip. Und ja, das ist logisch im neoliberalen Zeitalter. Heute ist man immer dieser Konkurrenz ausgesetzt. Und selbst mit Freunden, sage ich mal, beurteile ich mich dann noch und sage mir, mein Gott, du oder ich, ja, jetzt ist es so. Ich muss mich hier nicht nur beurteilen, sondern auch mal sagen, ja, entweder du hast jetzt diesen Spaß oder ich. Aber eigentlich, sagt er hier, gäbe es doch noch was Drittes, gäbe es doch noch diesen öffentlichen Raum, den man gemeinsam so nutzen könnte, wo man gemeinsam eine Situation gestalten könnte, was heute halt überhaupt nicht mehr so erwartet wird. Und das ist ja mein Unglück, mein Leid hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das machen kann, eine gemeinsame eine Situation einfach in der Öffentlichkeit gemeinsam gestalten, wenn man jemanden zufällig trifft. Da bin ich jetzt als Millennial schon völlig hilflos, habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, was war das nochmal mit dieser Öffentlichkeit früher, ja. Da gab es das wohl noch so was Drittes, Allgemeines, eine Sphäre des zivilisierten Austausches. Aber das ist halt dieser heutige Narzissmus. Es wird immer gesagt, du oder ich. Es kann nur einer gewinnen. Ich lese weiter. Dies ist der Grund dafür, weshalb es heute gerade die besonders verwöhnten und antiautoritär erzogenen Eliten sind, die als allererste ständig nach der Autorität der Polizei rufen und damit zur Zerstörung der gesellschaftlichen Freiräume durch Repression beitragen. Sie vermögen zwischen der Natur von Anforderungen von Öffentlichkeit oder erwachsenem Leben einerseits und blanker autoritärer Repression andererseits so wenig zu unterscheiden, dass sie keine Bedenken hegen, die zweitere zu wählen. Der kulturelle Narzissmus in seiner durch das puritanische Christentum gespeisten Radikalisierung duldet, wie Bela Grunberger und Pierre Dussuyon gezeigt haben, nur Gut und Böse, aber keine Zwischenstufen oder Zonen. Darum empört er sich auf das Rabiateste gegen alles, was nicht sofort und unmittelbar ich-konform ist, wie zum Beispiel ein theoretisches Argument, die grundsätzliche Trianguliertheit von Sprache und Bedeutung, das erotische Begehren einer anderen Person, ebenso übrigens wie das eigene, oder auch nur ein mittelmäßiges sexuelles Erlebnis. Die dritte Macht, die diesen Strömungen Aktualität und Hegemonie verschafft, ist das neoliberale Interesse an der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums aus der Mitte nach ganz oben, sowie der dementsprechenden Privatisierung der öffentlichen Güter und Räume. Hier kommen die postmodernen Bestrebungen, den öffentlichen Raum, den Kriterien privater Räume und der dort üblichen Rücksicht auf Empfindlichkeiten zu unterwerfen, äußerst gelegen. Dadurch wird es nämlich unmöglich, Gleichheit zu praktizieren und auf eine egalitäre Gesellschaft hinzuarbeiten. Darum sehen so gut wie alle neoliberalen Projekte irgendwelche Rücksichten auf irgendwelche Empfindliche vor. Nicht nur, weil dies ähnlich wie Charity der Bereicherung ein humaneres Antlitz verleiht, sondern auch, weil gerade dies die Bereicherung und Privatisierung ermöglicht, indem es die Räume der Gleichheit zerstört. Die zeitgenössischen Eliten der Empfindlichkeit rekrutieren sich aus den Großprofiteuren der neoliberalen Ungleichheit sowie aus der nützlichen kleinen Mitläufern und Komplizen in den Funktionen willfähriger Opferdarsteller und pedantischer Oberaufseher. Gut, ja, da sehen wir also diese Umverteilung. Das sind hier drei Mächte, sagt er, die im Bunde stehen. Die neoliberalen Oligarchen, die peppen das noch ein bisschen auf. Dieser Raubzug, der da stattfindet, da sagen sie, immer ein paar Rücksichtnahmen sind da dabei auf empfindliche Diversity und so weiter. Und dann, ja, verleiht das Ding ein humanes Antlitz. Genau, und dann gibt es da diesen kulturellen Narzissmus. Was war jetzt die dritte Macht? Das kann ich jetzt hier nicht mehr ganz rauslesen. Puritanismus, ja, okay. Genau, Puritanismus, anti-autoritäre Autoritätssehnsucht und neoliberale Privatisierung. Aber ich muss hier auch nochmal das Ende dann dieses Kapitels vorlesen, denn das trägt so den Zug eines politischen Manifests. Das ist also ein Manifest, wo wir gleich mal Flugblätter draus drucken könnten und hier an den Unis verteilen könnten. Ja, ich glaube, das finde ich ganz gut hier. Lese ich mal vor auf Seite 82. Dem immer stärker werdenden neoliberalen Appell der postmodernen Anrufung der Individuen als unendlich reine, weil schwache Subjekte, als durch und durch empfindliche Ichs ohne jegliche Reserven und Belastbarkeit, muss die Forderung nach einer ganz anderen Anrufung entgegengesetzt werden. Wir sind Erwachsene und wir wollen gefälligst auch so behandelt werden. Für das, was wir als erwachsene Menschen selbst regeln können, zum Beispiel auf böse Reden ebenso böse Antworten geben oder entscheiden, wie gesund wir leben wollen, dafür brauchen wir keine wohlmeinende Gouvernanten- und strenge Oberaufseherpolitik. Für das, was wir nicht selbst regeln können, zum Beispiel die Finanzmärkte regulieren, die Kapital- und Steuerflucht der Großkonzerne und der Oligarchen verhindern, die Austeritätspolitik beenden, dafür hat die Politik zu sorgen und darf sich nicht durch Ablenkung auf Kleinigkeiten aus dieser Verantwortung davonstehlen. Wir wollen festhalten, wir sind Erwachsene und von allen Erwachsenen darf erwartet werden, dass sie sich als solche verhalten. Weder Frauen noch Transsexuelle noch ethnisch oder kulturell Fremde oder was es sonst noch geben mag, sind so ontologisch anders, dass sie nicht imstande wären, ihre Identitäten und ihre Befindlichkeiten im öffentlichen Raum hinter sich zu lassen. Respekt bedeutet darum nicht, auf ihre Identitäten einzugehen und ihre Empfindlichkeiten zu ermutigen, sondern umgekehrt auf ihre Fähigkeit zu zählen, dies alles auch momentweise mal zugunsten von sachlicher Argumentation hintanzuhalten und diese Fähigkeit als die höchste Tugend von Citoyenneté zu würdigen. Wenn die neoliberale Propaganda uns weismachen will, dass wir unendlich verletzbare Wesen seien, werden wir ihr, ebenso wie unsere Verletzbarkeit, unsere erwachsene Belastbarkeit entgegenhalten. Wenn man uns suggeriert, wir könnten an ein paar bösen Worten, einem Witz, einer als unpassend empfundenen Bezeichnung oder an ein wenig Zigarettenrauch auf der Stelle sterben, werden wir kaltlachend Rücktritte fordern. Einer Politik, die sagt, ihr seid leider schwach, aber wir tun alles, damit ihr nicht sterbt, werden wir die Forderung nach einer ganz anderen Politik entgegensetzen. Wir werden eine Politik fordern, die zu uns wie zu Erwachsenen spricht, und zwar indem sie sagt, erstens sterbt ihr sowieso, aber diese Nachricht ist für euch als Erwachsene weder neu noch unzumutbar. Und darum lasst uns zweitens dafür sorgen, dass wenigstens das, was davor kommt, ein Leben ist. Ein Leben soll also noch davor kommen. Das war ja dieses Grundthema aus Folge 14. Ja, Folge 14. Dieses Grundthema, gibt es ein Leben vor dem Tod, war da diese Frage. Und hier wird also gefordert, ja, es sollte mal ein Leben vor dem Tod geben. Und diese Gouvernantenpolitik können wir hier beenden, denn es ist ja tatsächlich so, der Modus, in dem sich die Politik heute an uns wendet, ist mit diesem Satz zum Ausdruck gebracht, ihr seid leider schwach. Aber wir tun alles, damit ihr nicht sterbt. Das passt jetzt natürlich besonders bei Corona, aber ist ja auch schon sonst so, wenn wir da auf die Zigarettenverpackung schauen etc. Ja, ihr seid unendlich dumm und unfähig, selber die Studien zur Gefährlichkeit von Tabak zur Kenntnis zu nehmen, sondern wir müssen euch das hier mit Bildern auch noch so, ja, auch noch so euch den visuellen Genuss an einer Tabakschachtel nehmen. Denn ja, das ist es ja, dann ist diese Askese wenigstens da. Wenigstens ist das eine visuelle Askese. Okay, ich rauche vielleicht noch die Zigarette, aber ich sehe ja wenigstens mal, wie schlimm es dann wird oder wie schlimm es zumindest schon heute ist, Raucher zu sein. Wenn ich da so ein amputiertes Bein sehe oder so, dann wird mir klar, okay, das ist jetzt ja schon die Askese. Ich verzichte hier schon auf meinen Genuss, zumindest auf diesen visuellen Genuss, der so eine schöne Tabakschachtel sein könnte. Ja, ich weiß gar nicht, in Marokko zum Beispiel, immerhin sind da die Tabakschachteln ohne solche abschreckenden Bilder. Ich glaube, mit Warnungen schon. Ja, Warnungen wahrscheinlich sind da vielleicht schon drauf. Aber weiß ich gar nicht genau. Aber das ist doch dann schon gleich ein ganz anderes Gefühl beim Rauchen, wenn man da so eine Zigarette aus der Schachtel holt. Das ist so elegant und dann steckt man sie sich an. Aber nein, hier in Europa ist es gleich schon, da ist es gleich schon was Ungutes, was auch auf jeden Fall als ganz, ganz Ungutes gekennzeichnet werden muss. Es reicht nicht, dass wir das alles so wissenschaftlich wissen. Aber okay, das mit dem Rauchen, das kommt hier ja immer wieder vor bei Robert Pfaller. Ist ein sehr guter Punkt. Citoyenneté heißt also Bürgerlichkeit, mündige Bürger, Citoyen, Citoyen sind also die Bürgerin oder der Bürger. Aber ontologisch so anders, das geht ja auch auf Folge 14 zurück, habe ich diesen Begriff auch schon benutzt, ontologisch einfach in der Wirklichkeit, in dieser Realität, sagen wir, was ist da so beschaffen, gibt es da so etwas, wo wir feststellen könnten, eine Frau, die ist einfach irgendwie anders als der Mann oder ja, ein ethnisch Fremder ist irgendwie der ganz andere. Der ist jetzt nicht so, dass er vielleicht nur ein bisschen anders aussieht, sondern ontologisch irgendwie gibt es da was im Sein, was ihn ganz differenziert von uns, und deshalb müssen wir immer so Rücksicht nehmen und sagen, ei, das ganz andere da, das ist anscheinend ja ontologisch, wenn wir da diese Realität erforschen, Ontologie, also die Wissenschaft des Seins, wenn wir dieses Sein erforschen, dann stellen wir fest, ja, die sind tatsächlich anscheinend so schutzbedürftig, so anders, und deshalb müssen wir da immer diese Rücksicht nehmen. Gut, das ist sehr schön hier, aber jetzt reicht es, glaube ich, dann mit diesem Buch. Ja, reicht dann auch wirklich mit diesem Buch? Ja, aber jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen kann oder ob ich schon Schluss machen kann. Gut. Ich wollte hier von Marlon Grunder noch was vorlesen aus dem Hassbuch. Hass von oben, Hass von unten. Warum nicht? Ja, aber andererseits von Lacan könnte man halt auch was vorlesen. Marlon Grun ist doch ein hervorragender Provokateur. Und ja, ich habe eben auch dieses Bedürfnis, mich selbst vielleicht zu provozieren. Gut, lese ich hier einfach mal vor, weil es so schön ist. Und ja, es geht also um diese Debatte im Internet. Gut, dieser Podcast baut natürlich auch immer so aufeinander auf. Vielleicht gibt es auch Hörer, die noch eingestiegen sind. Deshalb hier nochmal kurz diese Debatten, die hier geführt werden. Ja, Debatten, manche haben noch nie was davon gehört, von Hasskriminalität. Haben noch nie gehört, obwohl sie selbst eigentlich auch in diesem Medienkarussell arbeiten. Ein Freund hat mir da gesagt, nee, davon hat er noch nie was gehört, Hass im Netz. Aber es gibt da eben also diesen Kampf gegen den Hass im Netz, und Marlon Grun stellt sich dem entgegen, indem er sagt, der Hass im Netz ist eben der Hass der Arbeiter, der Proletarier, der Hass des Pöbels, und dieser Hass ist einfach ein bisschen unappetitlicher als der Hass der feineren Leute, aber es ist im Grunde auch nicht schlimmer oder irgendwie, ja, kann man es eigentlich nicht an objektiven Kriterien festmachen, was der Unterschied zum Hass der Künstler sein soll oder warum dieser Hass nicht auch zu begrüßen sein könnte, weil er sowieso schon vorhanden ist. Es ist ein notwendig existierender Hass in diesem kapitalistischen System. Und da ist es vielleicht auch einfach ganz gut, das Ganze mal rauszutragen, so wie ich am Anfang meinte, das nicht immer in sich reinzufressen, sondern da einfach mal rauszulassen. Und ja, dann ist es halt vielleicht ein Hasskommentar, aber das ist halt subjektive Beurteilung. Was ist da Hass? Was ist noch legitime Kritik? Im Zweifelsfall müssen die Gerichte entscheiden, ja, und da gibt es ja schon vor den ganzen neuen Gesetzen, jetzt Netzwerkdurchsetzungsgesetz etc., gab es ja schon genügend juristische Anhaltspunkte, um dann gegen strafrechtlich relevante Äußerungen vorzugehen auf Twitter. Aber es geht jetzt darum, dass noch mehr und schon im Vorhinein gelöscht wird, bevor überhaupt geklärt werden kann, ob was strafrechtlich relevant ist. Weil ja, es ist natürlich besser so dann für die Konzerne. Lieber zu viel löschen, lieber in vorauseilendem Gehorsam dagegen die Gesetze, dann lieber schon mal alles löschen, was irgendwem hier nicht in Kram passen könnte. Und das, also die Situation, in der wir uns da befinden, es ist so mit dieser Meinungsfreiheit, die schlägt hier um in Zensur. Der Kampf um Meinungsfreiheit ist jetzt erstaunt schnell umgeschlagen in den Ruf nach Zensur. Und das Ganze wird betrieben von Leuten, die sich auch noch für links halten. Linksliberale. Okay. Jetzt geht es aber um die Frage, die Meinung, ist die überhaupt sinnvoll? Bei Twitter und Facebook, da werden dann immer Meinungen verbreitet. Aber ich lese mal rein. Seite 86. Hass von oben, Hass von unten. Die Meinung ist die beliebteste Form der Positionierung und Diskursteilnahme, weil sie jedem gestattet, jeden Unsinn einfach in die Welt zu kübeln, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Es war ja bloß eine Meinung. Schön und gut, doch eine Gesellschaft, die die Freiheit dieses Irrsinns, also die Meinungsfreiheit, zum obersten Prinzip, zum absoluten Dogma erhoben hat, kann keine Gesittete mehr sein, sondern muss Pöbelherrschaft werden. Der Pöbel hat nun beschlossen, dass er das ganz prima findet und praktiziert im Internet, was seine großen Vorbilder in Politik und Wirtschaft für ihn erkämpft haben. Nur leider erfährt er gleichzeitig, dass seine Form der Meinung plötzlich nicht mehr als solche gilt, sondern sich über Nacht in Hass verwandelt hat. Das macht ihn zu Recht stutzig und lässt ihn ebenso zu Recht annehmen, hier werde mit zweierlei Maß gemessen. Gut, das ist also die Situation. Die Meinungsfreiheit wurde scheinbar hier so erkämpft. Und dann will sich der Pöbel das auch mal zu eigen machen. Vor 100 Jahren wurden die letzten Bevölkerungsschichten alphabetisiert, schrieb Grunder an einer anderen Stelle. Also da wurde es dann wirklich so durchgesetzt, die Alphabetisierung durchs ganze Volk hindurch. Und jetzt aber eigentlich wird es erst richtig ernst damit, weil bisher war das ja nur so eine abstrakte Fähigkeit, da das Schreiben, was die meisten aber gar nicht gebraucht haben in ihrem Alltag. Klar, in der Schule schon, aber danach, wenn man dann vielleicht eine Ausbildung macht, einen handwerklichen Beruf lernt, vielleicht muss man da gar nicht so viel schreiben. Da kenne ich mich nicht so aus. Und ja, also dieser Pöbel kommt erst heute dahin, dass er diese Fähigkeit zu schreiben mal praktisch einsetzen kann, nämlich im Internet, bei Twitter oder Facebook. Und dann muss er jetzt aber hier erfahren, ja gut, das, was du schreibst, das ist nicht irgendeine Meinung, sondern das ist jetzt Hass. Du musst hier immer schon aufpassen, oh, könnte das Hasskriminalität sein? Könnte das hier zu weit gehen? Könnte das jemand beleidigen oder verletzen? Und das lässt den Pöbel ein bisschen stutzig werden. Und das ist eigentlich ein sehr guter Vorgang. Der Pöbel könnte sich hier fragen, wie wertvoll ist eigentlich diese Meinungsfreiheit? Und sollten wir da nicht eher eine Güterabwägung schaffen zwischen Meinungsfreiheit und Sozialismus auf der anderen Seite, weil wir ja wissen, in der DDR zum Beispiel gab es keine Meinungsfreiheit, aber es gab halt den real existierenden Sozialismus. Und war das dann nicht eigentlich besser, was wir damals hatten, dass damals schon Wert drauf gelegt wurde, den Pöbel von vornherein gar nicht entstehen zu lassen, also zu beseitigen, dass es da so eine Schicht an Ausgebeuteten gibt, die kaum leben können von ihrem Einkommen. Dass man da dagegen also mal angeht in der DDR und sagt, okay, da, wenn wir das sozialistisch organisieren, dann muss dieser Pöbel gar nicht entstehen. Und ja, das wäre vielleicht hier mal sinnvoller gewesen, denn was wir hier jetzt in unserem Liberalismus haben, ist, dass der Pöbel weiterhin da sein muss. Aber jetzt darf er sich nicht mal mehr äußern im Internet. Jetzt, ja, darf er da nicht mal mehr, dass das Letzte, was einem noch bleibt, wenn man schon alles verloren hat, wie Gronda schreibt, ja, was bleibt einem da noch? Immerhin das Pöbeln im Netz. Da kann man immer noch seine Wut rauslassen. Da kann man noch mit den Leuten in Kontakt treten, die Journalisten und so weiter, die dann vielleicht auch sich mal gezwungen sehen, zurückzuschreiben, so wie Thomas Walde, der mir mal geschrieben hat auf Twitter. Was für ein schöner Moment, Thomas Walde, den ich so aus dem Aufwarten-Podcast kannte. Und zu sehen, wie der mir dann antwortet auf Twitter, das war wunderschön. Aber ja, ich muss hier weiterlesen. Es geht jetzt nämlich um genau diese Güterabwägung. Sollten wir hier vielleicht mal die Meinungsfreiheit, oder was ist die Meinungsfreiheit überhaupt? Ist es so, dass wir heute Meinungsfreiheit haben im Freien Westen? Oder ist es nicht eigentlich ein bisschen schlimmer mit der Meinungsfreiheit? Sie herrscht, sie ist ein Absolutismus, sie herrscht einfach, es herrscht diese Anarchie der Meinungsfreiheit. Und ja, ich lese hier vor. Der Verfasser spricht sich hier nicht dafür aus, etwa noch hinter die Meinungs- und Pressefreiheit zurückzugehen, sondern er ist der durch begriffliche Einsicht gewonnenen Überzeugung, dass über diese hinausgegangen werden muss. Wenn man es mit dem Wohle der Menschheit ernst meint und selbst, wenn man auch nur die Substanz liberaler oder bürgerlicher Werte zu sichern gewillt sein sollte. Es sind sogar noch diese liberalen Werte, die letztlich unter der Last des Chaos einer verabsolutierten Pressefreiheit erodieren, ohne freilich, dass die Liberalen und Verteidiger der Pressefreiheit davon zurzeit viel mitbekämen. In der BRD gab es noch bis Mitte der 80er Jahre in TV und Rundfunk keine solche Pressefreiheit, die heute als so selbstverständlich gilt. Es gab lediglich staatliches Fernsehen, Privatsender waren verboten. Trotzdem wäre niemand auf die Idee gekommen, die BRD sei deshalb ein Unrechtsstaat, in welchem keine Meinungsfreiheit existierte, nur weil nicht jeder Konzern seine eigene TV-Quasselbude aufmachen konnte. Es war offensichtlich, was man am Verbot von privatkapitalistischen Unternehmungen in der informationsverarbeitenden Industrie so hatte. Einer Mehrheit war schon klar, dass solche Verbote ein zivilisationsbewahrender Schutz der Bevölkerung vor den Zumutungen der Marktpropaganda und des Werbeterrors waren. Ja, natürlich war damals das halt so ein Konsens in der Gesellschaft, der auch nicht weiter diskutiert wurde. Das wurde nicht immer zur Wahl gestellt bei der Bundestagswahl, ob man jetzt das aufheben muss mit diesem Verbot des privaten Fernsehens, sondern es war allen klar, ja, was haben wir daran? Natürlich würde da die völlige Anarchie ausbrechen, wenn jetzt jeder seine Quasselbude aufmacht und auch die Konsumenten, die wissen ja vielleicht selber, dass sie so unmündig sind. Ja, wir sind eigentlich unmündige Kinder, die dann halt nicht widerstehen könnten, wenn es ProSieben gibt, ja, dann schalten wir da doch ein, was da für ein Schwachsinn kommt. Aber eigentlich wissen wir doch, dass es besser wäre, wenn es gar keine Privatsender geben würde, wenn das alles noch staatlich wäre. Und ja, da muss der Staat dann halt selektieren, wer da überhaupt Zugang hat zur Öffentlichkeit, was da überhaupt gesendet wird. Aber es ist klar, dass es überhaupt mal ein bisschen Hygiene, bisschen Ordentlichkeit hier im Diskurs. Und es war früher, bis Mitte der 80er, also völlig selbstverständlich, die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, wie wir es heute definieren würden, gab es da ja nicht mal in der BRD. Und genau deshalb war es ein gesitteterer Diskurs und war damals vielleicht noch eher möglich, sachlich zu diskutieren. Ich lese weiter. Heute aber existiert die Meinungsfreiheit nicht einfach, sie herrscht. Herrschaft der Meinungsfreiheit nun bedeutet wiederum, dass nicht Kriterien der Vernunft das gesellschaftliche Leben bestimmen und regeln, sondern subjektive Wahnideen, solange sie Profit abwerfen, zur legitimen Realitätsbeschreibung hochgepäppelt werden. Ja, das bringt ja sehr gut zum Ausdruck hier, warum es im Sozialismus vielleicht doch besser war. Und ich sage ganz klar, die Meinungsfreiheit wäre mir nicht so wichtig. Die Reisefreiheit, die da gefehlt hat in der DDR, war für mich viel eher das Gegenargument gegen dieses System. Aber ich sage natürlich trotzdem, überwiegen dann in der Summe doch die Vorteile bei so einem sozialistischen System. Aber ja, die Reisefreiheit, das hätte mir halt sehr, wäre für mich sehr schade gewesen, wo ich jetzt so gerne gereist bin die letzten Jahre. Aber da halt auch schon gemerkt habe, nee, was bringt so viel zu reisen, wenn man sich dabei immer so unter Druck fühlen muss? Was ist dann, wenn ich nach Hause komme? Wo ist dann mein Platz in dieser Gesellschaft? Der ist nie abgesichert, kann nie so sicher sein, nie abgesichert, sondern ständig ist man in Unruhe und fragt sich, ob man da überhaupt noch, ja, eine Arbeitsstelle finden wird, ob man da genügend ansparen kann, ob man nicht sparsamer sein sollte, ob man eine Familie gründen kann oder überhaupt noch in der Lage ist, ja, einen Partner zu finden. Oder ob man wegen diesen ganzen Problemen und dieser ganzen Unruhe und Unsicherheit im Inneren, ja, sich schon so sehr schämt, dass man eigentlich sagt, ich will mich nur noch einschließen und am besten auch gar nicht mehr rausgehen vor die Tür und dann sagen, okay, ja, dann war es das halt so, dann ist auch besser so. Ja, das ist dieser Liberalismus, in dem wir leben. Und ich sage, es wäre schade mit der fehlenden Reisefreiheit, aber ja, die Reisen heutzutage können auch nicht mehr so schön sein, können nicht mehr so bilden, wenn man die ganze Zeit schon so diesem brutalen System des Kapitalismus da ausgesetzt ist und die ganze Zeit dann, ja, so wie ich dann immer dran denken kann, diese Reise ist jetzt halt auch nur so eine Auszeit davon, aber eigentlich herrscht weiterhin dieses System, wo du einfach dich nur integrieren lassen musst als Arbeitsressource, als, ja, eine Art menschliche Maschine, die da halt auch noch irgendwie gebraucht wird. Aber wozu, weiß ich gar nicht so genau. Es ist einfach wichtig, alles muss weitergehen, alles muss seinen Lauf gehen und so wie immer schon halt, so wie immer, das muss alles so weitergehen. Jetzt ist aber gar nicht so, damit haben wir das hier schon abgeschlossen mit der Meinungsfreiheit. Mir war es nur wichtig, genau auf die fehlende Reisefreiheit zurückzukommen. Ja, die hätte mich viel eher gestört. Ich weiß nicht, ob es das im zukünftigen Sozialismus da noch so geben würde. Ich weiß nicht, ob man da die Reisen erlauben könnte, aber ja, klar ist, einfach da so eine Massenflucht muss man verhindern, wie es dann in der DDR gab vor dem Mauerbau. Ja, aber hier lese ich jetzt was vor über Täter und Opfer. Täter und Opfer ist also nur eine zufällige Stellung in einem Verhältnis, ist also auch keine sachliche Basis, kein sachliches Kriterium, keine Begriffe, die sich wirklich hier sachlich verwenden lassen. Ne? Ich lese mal vor und erst hier ist ein Zitat vor dieses Kapitel vorangestellt. Da heißt es, wir begegnen dem Leben nicht mehr als aktive ethische Subjekte, sondern nur noch als passive Opfer. Und der politische Protest verkommt zu einem Gejammer voller Selbstmitleid. Das schreibt also, schaue ich hier nur kurz nach, Christopher Lasch, The Minimal Self. Da wurde es zitiert. Christopher Lasch, interessant. Ja, jetzt lese ich aber vor, was Malanchon dazu schreibt. Bei Hegel ging es noch unsentimental und sachlich zu. Ihm lag daran, die geschichtliche Weltauseinandersetzung zuvorderst als eine zwischen Herr und Knecht aufzuzeigen. Heute greift der Irrsinn um sich, die Welt als eine bloß in Opfer und Täter eingeteilte zu betrachten. Es besteht hier der ganz grundlegende Fehler, dass die nur zufällige Stellung in einem gesellschaftlichen Verhältnis Täter-Opfer zu einer Identität, also einer Seinsweise gemacht wird, der man sein ganzes Leben lang zu entsprechen habe. Opfer sind dabei immer jene, die sich als die reinen, guten, die schönen Seelen, in Klammer Hegel, dünken. Also die moralisch im Netz engagierten Linken und eben auch die Rechten, die wiederum ihr spezielles Gutmenschentum, also das Einfordern einer bestimmten, in diesem Fall der rechten Moral, unter der schlecht sitzenden Maske des Bösen, Amoralischen praktizieren. Dass diese Maske schlecht sitzt, merkt man immer, wenn der souverän wirkende rechte Sprücheklopfer vom Dienst im Ernstfall selbst zu jenem aufgebrachten Jammerlappen wird, den er meint, nur in der Linken anzutreffen. Genau, der Rechte sieht man immer wieder auf Twitter. Die tun so, als wären sie böse, aber eigentlich sind sie auch nur moralisch, wie wir da letztes Mal gesehen haben. Der Handelnde ist immer böse, aber die Rechten sind auch noch nicht mal so weit, dass sie offen handelnd, offen trollen würden, sondern auch die vergraben sich da in so ein Gutmenschentum zur Schaustellung von rechter Moral. Und ja, das merkt man dann halt daran, wenn sie, wenn es dann doch mal ernst wird und der Rechte dann auch so rumheult und meint, ah, hier wurde er unfair angegriffen, verletzt und so weiter. Jetzt lese ich aber weiter. Das Täter-Opfer-Schema hat eine einfache Funktion. Die unbedingte Durchsetzung des obersten und einzigen Leitsatzes, die anderen sind immer die Täter. Je nach politischer Moral können dann Migranten, Kriminelle, Kommunisten, Zionisten, Drogendealer, Polizisten, Soldaten, die Bösen oder die Guten. Statt einfach Migranten, Kriminelle, Kommunisten, Zionisten, Drogendealer, Polizisten, Soldaten sein. Die Guten, das sind dabei automatisch immer die Opfer. Zum Beispiel die Juden, die der Palästinenser, die Palästinenser, die der Juden, die Kriminellen, die der Polizisten, die Polizisten, die der Kriminellen und so weiter. Also letztlich irgendwie alle. So ist es heute bei Linken nicht mehr üblich, faschistische Angriffe als solche zu bezeichnen, sondern man dünkt sich abstrakt als Opfer von rechtem Hass. Statt sich in einen Kampf gegen die Rechte gestellt zu sehen, in welchem man das Opferdasein einmal beenden könnte, werden dann die paar harmlosen mittellinker Symbolpolitik wie Political Correctness oder Antifa-Demos aufgefahren, die von den Rechten zu linkem Hass erhöht werden, als dessen Opfer sie sich dann fühlen können. Derlei Selbstviktimisierung zum Behufe der Akkumulation von Anerkennung durch Mitleid funktioniert nach einem altbewährten Prinzip. Leute, denen es nicht ermöglicht ist, zu handeln und die deshalb mit sich und ihrer schönen Seele allein zu bleiben gezwungen sind, keine Möglichkeit der Entäußerung haben, tyrannisieren nicht nur ihre Mitwelt mit ihren Gefühlszuständen, sondern erheben diese zu einer abgedichteten Weltanschauung, in der es nur noch Bedrohungen gibt, deren angebliche Träger für ihre Ängste verantwortlich seien und deshalb schon mal im Voraus denunziert gehörten. Das wiederum spielte sie Empfindenden automatisch auf die Seite eines Kollektivs der abstrakt Guten, also Nichthandelnden, die, weil sie die Arschkarte gezogen haben oder dies zumindest glauben, im ständigen Modus der Selbstviktimisierung operieren. Die Selbstviktimisierung dient also nur dazu, Anerkennung zu akkumulieren. Ja, wer Opfer ist, der hat Recht, der wird bemitleidet und anerkannt. Und ja, dann geht es also hier darum, auch nur darum, Kapital anzuhäufen. Immer das Gleiche im Kapitalismus. Kapital hier also in der Form von Anerkennung, sozialer Anerkennung durch die Mitmenschen. Aber ja, ich denke, jetzt kann ich hier auch schnell drüber hinweggehen. Das ist sehr schön vorzulesen, aber langsam werde ich dann auch schon wieder müde. Und gut, habe mir hier noch diese Stelle rausgesucht auf Seite 153. Um was geht es jetzt hier? Die Frage, was bedeutet nett sein, heute wird hier geklärt. Nett sein. Nett sein, mein Gott. Was nett sein heute bedeutet, bestimmt das Pressemonopolkapital. Im Zweifelsfall der Springer-Konzern. Nett ist, wer den Kapitalismus lobt oder zumindest nicht allzu hart angeht. Nett ist, wer vorgibt, sich um die Alten, die Kranken, die Kinder zu sorgen. Nett ist, wer will, was alle wollen. Friede, Freude, Gesundheit, Eierkuchen. Ohne eine Macht hinter sich zu haben, die das auch erkämpfen und realisieren könnte. Nett ist, wer sich nur mit anderen Netten umgibt. Nett ist der naive Glaube an irgendwelche Ammenmärchen. Nett sind also leider auch die Linken geworden. Weil die ständige Gereiztheit, eine stets aufgeschreckte Grundnervosität und damit die Bereitschaft zur Empörung, die das Leben in bürgerlichen Gesellschaften hervorbringt, für jene, die die Erziehungs- und Reichtumsverteilungsverlierer sind, bloß noch Modi wie Altruismus, Mitleid, rigidesten Moralismus usw. übrig lässt, mit denen sich Ohnmacht und Knechtschaft heute rationalisieren. Diese emotionale und moralische Überspanntheit, vor allem bei Linken, bringt das Bedürfnis nach Schonung mit sich und also das nach Nettigkeit. Wer selber nur nett sein kann, will damit in Wahrheit dem Streit aus dem Weg gehen. Er will andere dazu bringen, sich auf sein Feld, das der Nettigkeit, herunterzubequemen. Auf diesem Felde kann er, der Diplomat, geschützt durch die Bollwerke der Moral und der Geisteskrankheit namens gesunder Menschenverstand, immer als Sieger hervorgehen, ohne selbst etwas riskieren zu müssen. So macht Not feige aus ihnen allen. Es spiegeln sich in der eingeforderten Nettigkeit nur die materiellen Verhältnisse, die Ohnmacht und die ökonomische Abhängigkeit jener Leute. Die Linken haben sich zurückgezogen in ihre Safe Spaces, in ihre autonomen Bubbles, Flausch-Communities, ihre sorgsam abgesteckten Nettigkeitszonen und jene postlinken, jammerlappigen Provokationshampelmänner vom Schlage der Ideologiekritiker willfahren diesem Bedürfnis bloß, indem sie ihre eigene geschlossene Anstaltsmoral kultivieren, die zur Kommunikation nicht mehr fähig ist. Wenn ein Linker heute, wie im Fall von Bernd Rixinger, einmal aus Versehen die völlig selbstverständliche Aussage tätigt, dass Kapitalisten nach der Revolution gemeinnützige Arbeit zu leisten hätten, wird sich wenige Stunden später sofort bei Springer, FDP, BDI und CDU entschuldigt. Genau, die Linken, die sind also auch, ja, hier in diesem Fall sind sie wirkliche Opfer. Aber von was? Von dieser Grundnervosität, diese Gereiztheit, die da in unserem Leben ist, wo man so ausgebeutet ist durch die Kapitalherrschaft. Und dann, ja, das sind halt dieser materielle Unterbau der Gesellschaft. Und daraus ergibt sich dann, dass sie nicht mehr zurechtkommen und nur noch sich durch Nettigkeit überhaupt zu retten wissen. Nettigkeit, ja. Und dann wird es eben frei, die Möglichkeit, tabubrecherisch zu sein. Tabubrecherpositionen wären dann frei für die Rechten, schreibt er hier. Peter Sloterdijk zum Beispiel, der Philosoph, ja, der macht in den letzten Jahren nichts anderes, als sich darauf zu spezialisieren, wie man Tabus gut brechen kann. Und ja, das ist halt schade, dass dann heute dann wohl so hängen bleibt bei den Leuten. Okay, es gibt da einen gewissen Widerspruch, aber anscheinend nur von rechter Seite, also wie von Sloterdijk. Auch von den Linken, von linker Seite wird hier unser schöner demokratisch-liberaler Konsens nicht in Frage gestellt. Das ist schade. Ah, aber das ist ja so schön, hier muss ich doch nochmal vorlesen, was er schreibt. Ja, Peter Sloterdijk etwa macht heute in der Tat nichts anderes, als die damaligen 68er provozieren. Sie hauen auf den Putz, denn sie wissen, dass heute die einzige effektive Werbung für egal was die Provokation, das Spielen mit Tabus, das Reinscheißen von Hot Takes in den Diskurs ist. Klar erkannt hat es auch der rechte Boulevard, der sich im Vergleich zu all den netten, anti-autoritären, kritischen, das heißt verschreckten Linken nun wunderbar als Rebellion und Machtkritik gerieren kann. Die das Böse beobachtende Klasse ist selbst zur Bösen, also Politiktreibenden geworden. Julian Reichelt etwa, dieses Downgrade von Charles Manson, will die Welt brennen sehen. Doch leider hat es bei ihm nicht zum Rebellen, zum Sektenführer oder Serienmörder gereicht, sondern nur zum ordinären, aber lauten Kapitalknecht, dessen reaktionärer Eifer wie Rebellentum ausschaut, zumindest im Vergleich zu in universitären Diskussionszirkeln assoziierten, also handsamen Sozialkritikern. Ja, Julian Reichelt, also der Bild-Chefredakteur, soweit ich weiß, der will also auch die Welt brennen sehen, meint er hier. Und es hat wohl nicht ganz gereicht zu einem richtigen Charles Manson, also der Serienmörder damals in den 60ern oder 70ern. Zu diesem Format hat es bei ihm nicht gereicht, aber immerhin bei Springer, ja, da kann er diesem Interesse Ausdruck verleihen, die Welt brennen sehen. Und es sieht dann halt so aus wie Rebellion, weil, ja, was gibt es sonst von linker Seite? Gibt es halt keine ernstzunehmende Rebellion gegen die bestehenden Zustände. Und dann sieht das, was die Rechten da, wie Julian Reichelt machen, dann sieht das halt so aus, das ist jetzt die Rebellion. Aber jetzt kommen wir zu dieser Frage des großen Anderen. Der große Andere ist also Gott oder unser Partner in der Liebe, der Liebesbeziehung oder diese Fiktion einfach, dass da jemand noch beobachtet und auf uns schaut und uns bewertet und sagt, ja, dein Leben war so oder so, du hast es gut gemacht. Hier im Kapitalismus meinte ich ja schon, es ist diese Sparsamkeit hier im Schwäbischen, dass man sich daran messen kann. Was hat man so angespart im Leben? ja, gerade heute, genau, da haben wir keine Aussicht mehr auf eine Rente, die zum Leben reichen würde. Da muss man sich also jetzt schon in den 20ern sagen, oh, lieber mal ansparen, damit ich überhaupt noch was habe im Alter. Ja, also ist schon interessant. Es scheint hier so eine Erosion zu geben an Dingen, die früher mal der Staat geregelt hat, ja. Wie Robert Faller meinte, Dinge, die wir halt als Individuen, als Einzelne nicht regeln können, wie das mit der Rente, wie wir das organisieren. Aber irgendwie, der Staat hat da jetzt auch keinen Bock mehr drauf, das zu regeln. Der regelt lieber das mit den Zigaretten oder mit der Gesundheit. Und ja, halt mit dieser Pseudopolitik, mit der Inklusion, Diversität und der Umverteilung der Neoliberalen. Das ist heute das Wirken des Schlachtfeldes des Staates. Es ist nicht mehr diese Organisation des Zusammenlebens und der ökonomischen Absicherung und Gerechtigkeit da in der Güterverteilung. Nein, das ist leider ein bisschen verloren gegangen, aber wie bin ich da drauf gekommen? Ja, genau, es geht jetzt um diesen großen anderen. Dieser große andere. Es gibt also Gott wahrscheinlich nicht, können wir sagen, als Atheisten. Aber wie, genau, aber es ist natürlich nicht so leicht, dann kommt halt dieser große andere zurück. Es ist nicht so leicht, Gott loszuwerden. Dann kommt er ja nur zurück, wie ich halt meinte, mit diesem Homo economicus, habe ich irgendwo in Folge 22 oder 23 ausgeführt. Der ist es dann, der so eine Art Gott darstellt und wo wir uns dran orientieren können. Ja, war ich denn so sparsam? War ich so fleißig? Habe ich mich hier gut verhalten und einfach gemacht, was von mir erwartet wird? War ich so moralische Treuepunkte gesammelt? Das ist dieses Register an Überlegungen, wo wir jetzt hier einsteigen müssen. Und dann, das ist ein sehr interessanter Abschnitt, lese ich hier vor Seite 155. Als gäbe es so etwas wie eine oberste Menschlichkeitsüberwachungsbehörde, bei der man ständig Werbung dafür machen müsse, dass die Menschen im Großen und Ganzen doch ganz entzückend seien. Oder als existiere eine Regierung, bei der man moralische Treuepunkte sammeln könne. Übernimmt man als linker Aufgeregter die Aufgabe, all das Leid der Welt in sich zu verkörpern und selbst noch dort mitzuleiden, wo gar nicht gelitten wird? Man repräsentiert nur das genauso platte und falsche Gegenteil der kaltherzigen Rechten und versucht damit sozusagen das Karma der Menschheit im Allgemeinen auszugleichen. Gott möge die Punkte für Unmenschlichkeit in Flensburg annullieren. Kriege, Elend, Hunger und Vernichtungslager sollen Ausrutscher einiger weniger Übelgesinnter gewesen sein. Dass es aber weder Gott noch sonst eine Behörde gibt, die solcherlei Beschwerden entgegennehme, und es deshalb völlig egal ist, was sich diese schönen Seelen so an tollen neuen Modellen der Barmherzigkeit ausdenken, interessiert sie nicht. Linke Revolutionäre hatten mal ein Bewusstsein von notwendigem Klassenhass und dem Wissen von Notwendigkeit der Brachialität. Es verstimmt doch einigermaßen, das nun alles in einer Brache der Nettigkeit verfallen zu sehen. Ja, okay. Ich fand das sehr treffend hier. Dass man vielleicht dieses Gefühl hat, ja, was soll man machen gegen diese schlimmen Zustände? Immerhin will man da seinen Beschwerdebrief einreichen und zu dieser obersten Überwachungsbehörde, dem großen anderen, dann mitteilen, ja, da gibt es diese einige wenige Übelgesinnte hier auf der Erde, aber wir müssen das Karma irgendwie ausgleichen, wenigstens auf Null wieder runterbringen. Ja, ich sammle hier Treuepunkte, aber die bösen Rechten, die hassen die ganze Zeit und das muss wieder ins richtige Licht gerückt werden. Aber es ist genau richtig. Kriege, Elend, Hunger und Vernichtungslager, das sind eben nicht irgendwelche Ausrutscher, die wir auf Einzelpersonen wie Hitler abschieben können, sondern das sind wirklich, ja, ist halt die Art und Weise, wie es abläuft, wenn wir sehen, die Menschheit, was sie so anrichtet seit Beginn ihrer Geschichte, das ist genau die Art und Weise, wie es immer wieder abläuft, immer wieder Gewalt und Elend, dass Leute so reich sind und eigentlich ihren Reichtum teilen könnten, aber andere nicht überleben lassen wollen. Das ist immer so. Das sind nicht einzelne Leute, die da Fehler machen, sondern ja, so ist wohl die menschliche Natur, können wir da mit Blick auf die Geschichte sagen. Da müssten wir echt mal irgendwie gesellschaftlich was dran ändern, systematisch vorgehen, ja, wie diese Revolutionäre da. Aber es ist halt nicht so, dass Einzelne daran schuld wäre. Selbst Hitler, selbst den, sage ich, dürfen wir ja nicht als Einzelnen verantwortlich machen. Sondern, ja, selbst die Vernichtungslager dann, ja, kann man sich nicht ganz frei davon machen. Es sind auch hier nicht wir Deutschen, würde ich sagen, nicht wir Deutschen, die wir heute leben, haben da eine besondere Schuld noch dran an Vernichtungslagern. Nee, sondern die ganze Menschheit sollte sich hier mal überlegen. Also ja, das, was ihr hier betreibt, läuft halt immer wieder darauf hinaus. Manchmal ein bisschen schlimmer, manchmal weniger schlimm. Dann kommen wieder die Faschisten an die Macht, dann wird es wieder schlimmer. Dann werden halt wieder Leute so verfolgt, entrechtet oder sogar vernichtet. Aber im Großen und Ganzen existieren immer weiter Kriege, Elend und so weiter. Und da hilft es nichts zu meinen, wir könnten jetzt irgendwie das Karma ausgleichen, moralische Punkte sammeln, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen und zu sagen, ja, da gibt es diese bösen und böse Unfälle, Vorfälle, Unfälle der Weltgeschichte, aber irgendwie wenigstens auf Null müssen wir es bringen. Ja, da ist die schwarze Null, kommt hier, glaube ich, auch zum Vorschein. Die Vorstellung, wir müssen es ausgleichen, wir müssen es wenigstens solide Haushaltsführung, genau, auch in der Moral, solide Haushaltsführung. Wenigstens das. Ich glaube, das ist wirklich so ein psychologischer Aspekt, der hier dazu kommt, diese schwarze Null. Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Und richtig, glaube ich, dass man das hiermit in Verbindung bringen kann mit diesem Bedürfnis, dass man beim großen anderen mal vorsprechen will, bei dieser obersten Überwachungsbehörde und mal sagen will, ja, also es gibt da die Bösen, ja, aber es gibt ja auch noch uns Nette. Also wir sind ja auch noch da. Die Menschheit ist nicht ganz so verkommen, will man da sagen. Und du solltest hier wirklich mal das aufnehmen in deine Bilanz, lieber großer anderer, und schreib hier eine schöne schwarze Null rein, ja, insgesamt netto sind wir Menschen doch eine ganz super Truppe, ja, und gibt es halt ein paar schwarze Schafe. Ich notiere mir das hier nur mit der schwarzen Null. Das ist ein Register. Darauf werden wir vielleicht nochmal zugreifen. Schwarze Null. Die soll also erreicht werden jetzt. Das moralische Konto soll ausgeglichen werden. Aber hier ist noch nicht Schluss mit diesem Abschnitt, sondern ich muss hier genau weiterlesen. Und jetzt wird es interessant. Es geht jetzt wieder um Platon. Der machte ja damals sein Gleichnis, also mit den Höhlen, die Höhle. Ja, das ist so die Welt, die wir kennen. Wir sitzen alle in der Höhle, sagt er. Und da werden irgendwelche Erscheinungen nur an die Wand geworfen, durch ein Loch von außen. Ja, gibt es halt irgendwelche Schatten, die an die Wand geworfen werden. Und wir halten diese Schatten dann schon für die wirklichen Dinge. Aber es sind ja nur die Erscheinungen da auf der Wand. Wie im Kino so. Ja, es ist dann nur die Erscheinung. Und Platon sagt, ja, aber die wirkliche Welt wäre halt mal da draußen bei den Ideen. Und diese Ideen, die sind die wirklichen Dinge, von denen wir nur den Schatten sehen. Und Marlon Grohn bringt das hier ins Spiel, auch mit diesem Ausdruck Erleuchtung. Erleuchtung, so ich es auffasse, ist es etwas, das man, was ich letzte Folge sage, dass man von Michel Houellebecq lernen kann, einfach noch an seinem Unglück festzuhalten. Und das ist aus meiner Sicht die Erleuchtung, dass man sich sagt, ja, aber ich brauche ja auch gar nichts anderes mehr. Es ist ja schon so okay, wie es jetzt ist. Bei Michel Houellebecq sind es halt immer so depressive, verstimmte Charaktere, die da im Mittelpunkt seiner Romane stehen. Aber das Großartige ist dann halt zu sagen, ja, okay, ich nehme es einfach so hin. Ich will jetzt auch gar nicht mehr groß was erreichen. Ich sehe keinen Nutzen mehr im Nutzen. Genau. Ich sehe keinen Nutzen mehr darin, noch so zu tun, als würde ich hier noch was anstreben. Sei es selbst die Gesundheit, ein gutes Leben. Nein, das ist die Erleuchtung, dann dahin zu kommen. Ja, es geht mir wirklich so schlecht, genau was Marlon Grohn hier aufschrieb. Der erste Schritt zur Revolution ist, sich das eigene Elend einzugestehen oder einzugestehen, dass man da so ökonomisch ausgebeutet ist in dieser Welt der Lohnarbeit, die halt auf den Profit des Kapitalisten so optimiert ist, aber als Arbeiter ist man da einfach nur ein Mittel zum Zweck, ein Rädchen im Getriebe, das da möglichst effizient ausgebeutet werden soll. Und sich das mal einzugestehen, dass das eigentlich eine relativ elendige Situation ist für jeden Arbeiter, das ist der erste Schritt zum revolutionären Handeln. Dann kann man ja auch Kommunist werden und an der Revolution arbeiten. Und genau das ist aus meiner Sicht ja eben diese Erleuchtung, dass man dann sagt, ah ja, es ist wirklich so schlimm. Aber es ist nicht schlimm, dass es schlimm ist, wie ich letztes Mal meinte, den Hass lieben. Dann kann ich ja sagen, ja, Aber immerhin bin ich mal zu dieser Einsicht gekommen, das ist ja schon was wert. Da, ja, bin ich schon mal stolz drauf, so hier reflektieren zu können. Und deshalb lese ich hier diesen Abschnitt vor, wo es auch um die Erleuchtung geht, um das Höhlengleichnis, also die Erleuchtung, ja. Lese ich hier vor. Man mag den Empörten zurufen, dass da, wo sie hinwollen, wir Bolschewisten schon herkommen. Denn es handelt sich doch bei ihnen um bloße Karikaturen von Erleuchteten. Der Erleuchtete zeichnet sich klassischerweise nicht dadurch aus, dass er ständig davon schwadroniert, endlich den Ausgang aus Platons Höhle erreichen zu wollen, sondern dass er bereits aus diesem ans Licht getreten und zurückgekehrt ist, um die Gebannten, also die an die emotionalen Staatsmaschinerie angeschlossenen, die Empörten und Aufgebrachten, die Schar von in der Höhle gefesselt Sitzenden und Ditford-Vorträge auf der Leinwand glotzenden, die Gebannten also mittels Einprügeln von Vernunft vor die Notwendigkeit zu stellen, zunächst mal der Änderung, meinetwegen die Revolution des eigenen Lebens zu bewerkstelligen, um dann nicht die Höhle neu einzurichten, sondern im Lichte der Wirklichkeit als Mündiger das sittliche Geschehen zu organisieren, also überhaupt die Fähigkeit zur Revolution aufbringen zu können. Ja, ich glaube, hier sind ein paar Fehler in dem Satz drin, aber okay, also Rechtschreibfehler. Aber inhaltlich ist es ja sehr stark. Man muss natürlich erstmal im eigenen Leben die Revolution bewerkstelligen, um dann auch fähig zu sein, sie nach außen zu tragen. Also ja, diese Empörten, schreibt er hier, die schwadronieren davon, ja, wir wollen da mal vordringen zu der wirklichen Welt, den Ausgang aus der Höhle finden. Wir wissen, dass das hier nur so die Scheinwelt ist, aber wir wollen jetzt hier zum richtigen Diskurs vordringen, der Diskurs, der nicht mehr toxisch ist, ja, der führt uns dann zur Wahl, zum Ausgang aus der Höhle, aber die schwadronieren halt nur so rum. Und mein Gott, wollte sagen, hier gegen den Hass, der Hass hält uns hier davon ab, diesen Ausgang aus der Höhle zu finden und mal zur wirklichen Welt vorzudringen. Aber die Revolutionäre, die sind ja schon einen Schritt weiter, die sagen, ja, wir waren doch schon draußen, wir haben den Ausgang gefunden, aber jetzt wäre es halt mal wichtig, dass der Rest der Bande, der Rest der Menschheit, die hier drin noch in der Höhle sitzt und gefesselt ist, durch ihre eigene Unmündigkeit wahrscheinlich, die mal aufzurütteln, ja, schon sagt er hier, mittels Einprügeln von Vernunft, das ist es halt, ja, da muss man ein bisschen brachial sein, die Leute verschrecken, auch mit Hass arbeiten, aber nur dann kann man die also wachrütteln und denen klar machen, ja, es gibt doch da draußen die wirkliche Welt, warum sich hier mit den Erscheinungen zufrieden geben, kommt Leute, macht euch doch mal auf den Weg, es könnte ein sittliches Zusammenleben geben zwischen uns Menschen, aber dafür müsst ihr euch jetzt halt echt mal da von euren Plätzen erheben, hier die Höhle nicht neu einrichten, nicht sich auch noch schön einrichten hier drin, sondern nein, jetzt müssen wir Revolution machen und diese Revolution in diesem Gleichnis wäre also den Weg ans Tageslicht aus der Höhle herauszutreten. Das fand ich ergreifend hier, diese Erleuchtung. Aber ja, ich habe dieses Gleichnis auch nicht so ganz verstanden und wollte dann noch mal was nachlesen in einem anderen Buch von Marlon Kuhn. Schrieb er auch über dieses platonische Höhlengleichnis. Genau das kam auch vor in dem anderen Buch Kommunismus für Erwachsene. Und das kann ich vielleicht noch mal irgendwann raussuchen. Ja, da schrieb er sowas wie, dass irgendwann ja reicht, seit Platon das gesagt hat, damals hieß es schon, ja, wir Menschen wollen jetzt wirklich mal raus zur wirklichen Welt vordringen. Aber das ist halt schon 2500 Jahre her, dass Platon das sagte. Und heute wäre es halt vielleicht mal an der Zeit zu sagen, okay, ja, schauen wir wirklich mal, was steckt hinter diesen Dingen. Also vielleicht ja dieses Kapital, diese Arbeit, wie Marx das beschrieben hat. Dann müssen wir jetzt halt rausgehen, müssen wir halt zur wirklichen Welt vordringen. Und das kann nur heißen, die Revolution, um dann das Geschehen, das Zusammenleben sozialistisch zu organisieren. Das wäre halt mal, wäre dann dieser Schritt in diese gefährliche Welt da draußen, ja, außerhalb der Höhle. wenn wir das mal so sehen, es liegt klar vor uns, Kapital und Arbeit sind sachliche Begriffe, den können wir uns nicht entziehen. Wir müssen ja sagen, nicht mehr mit diesen Erscheinungen da in der Höhle dürfen wir uns zufrieden geben, nicht mehr damit, dass man uns sagt, ja, in der Lohnarbeit, da läuft es ja auch ganz gut, kannst du hier genug verdienen und das soll dann auch so ein lebenswertes Leben sein, das da ermöglicht wird. Nee, sondern es ist ja ein Leben, das eigentlich nur dieser Kapitalreproduktion dient. Es kann kein sinnvolles Leben sein. Also deshalb stellt sich da einfach die Notwendigkeit, mal rauszutreten aus der Höhle. Und ja, langsam wird es einfach ein bisschen langweilig. Das so, was ich da bei diesem anderen Zitat, wie ich mich da daran zu erinnern vermeine, was Malon Kunda schrieb, langsam wird es ein bisschen langweilig. Jetzt 25 Jahrhunderte diskutieren wir darüber, über dieses Gleichnis. Aber warum? Warum nicht einfach mal sagen, komm, jetzt müssen wir diese Wirklichkeit aber auch wirklich erkennen für das, was sie ist. Also nicht diese Wahrheit, diese Essenz, aber einfach sachliche Begriffe, sachlich beschreiben, was wir da für Verhältnisse vorfinden. Nicht Marx so als Prophet verabsolutieren, aber einfach als jemand, der das in einer Klarheit artikuliert hat, was wir da vorfinden, wie sonst halt keiner vor ihm hat er also so artikuliert. Und ja, wird jetzt ein bisschen langweilig. Immer wieder scheint es nur darum zu gehen, wie man die Höhle neu einrichten kann, wie man die noch verschönern kann, was ja. Das fand ich einfach so wunderschön, diese Stelle hier. Und hier kann ich vielleicht noch was vorlesen oder auch nicht mehr und hier einfach das ja als Abschluss stehen lassen. Aber es gab ja genau eine Stelle über Friedrich Nietzsche. Ja gut, kann ich hier vielleicht mal so grob wiedergeben, wie ich das verstanden habe. Hier wird Peter Sloterdijk, also der rechte Philosoph, zitiert und der sagt sowas wie, ja, die mächtigen Akteure, die wissen, dass sie einander nicht im Weg stehen, dürfen die handeln immer so mit Blick auf das Reziproke, das Geben und Nehmen. Die wissen, okay, ich bin mächtig, der andere ist auch mächtig, deshalb ist am besten, wir kommen uns da nicht so sehr in die Quere. Und das heißt, wir sind nett zueinander. Ja klar, die Mächtigen sind immer nett zueinander, weil die was im Schilde führen, weil die ja ihre Macht erhalten und ausbauen wollen. Und deshalb wissen die, da ist so eine Grundnettigkeit gut. Wir gestehen dem anderen Reichen das hier zu, dem anderen mächtigen Akteur. Aber dann gibt es halt die Trolle, die sind ohnmächtig und die sehen keinen Nutzen im Nutzen mehr, schreibt er. Also denen ist das eigentlich egal, ihre soziale Achtung und so weiter, die durch seinen Hasskommentar, klar, da wird man dann vielleicht, würde man sozial geächtet werden. Aber das ist dem Troll schon egal. Dem geht es gar nicht mehr um soziale Anerkennung. Der ist da schon weit drüber hinaus. Das ist nur so wunderschön, wie er das hier beschrieben hat. Das lese ich mal vor. Also dieser Konsens, den Sloterdijk da beschreibt. Na gut, lese ich das hier halt vor. Ist wirklich, wirklich sehr schön. Und dann sollte aber auch bald Schluss sein. Seite 157. Die Erkenntnis außerdem, dass wer nett ist, es nur deshalb ist, weil er etwas im Schilde führt, ist trivial. Trotzdem wird sie von den meisten vergessen oder verdrängt. Einer der Vertreter des verschärften bürgerlichen Klassenkampfs mit den Mitteln der Nettigkeit, Peter Sloterdijk, plaudert es jedoch dankenswerterweise ganz offen aus. Hinreichend starke Akteure machen sich gegenseitig freundlich, klug und kooperativ und trivialisieren sich naturgemäß auch reziprok. Sie tun dies, weil sie einander erfolgreich im Weg stehen und gelernt haben, ihre jeweiligen Interessen aufzurechnen. Indem sie nur bei Aussicht auf Gewinnteilung kooperieren, verstärken sie nur die Plausibilität des Postulats, die Spielregeln der Reziprozität mögen den anderen ebenso einleuchten wie ihnen selbst. Dies gilt für interagierende Staaten ebenso wie für private Akteure. Ja, die sagen also, die Mächtigen sagen, den anderen wird es ja schon auch einleuchten, die Spielregeln hier, weil die sind halt auch mächtig. Deshalb, wir stehen uns hier im Weg, ja, aber wir gleichen die Interessen irgendwie aus. Wir wissen, dass wir das irgendwie aufrechnen müssen. Es hat keinen Sinn, hier den anderen komplett zu blockieren, sondern durch Nettigkeit, ja, können wir hier so eine Diplomatie ermöglichen und halt beide Akteure können dann weiterhin mächtig bleiben. Krohn schreibt hier dann weiter, dieser durch und durch Großbürgerliche hinreichend stark, das heißt vor allem materiell verfügend, in Klammer, Konsens wird in Zeiten des Netzhasses von den Hatern und Trollen angezweifelt. Denn natürlich war dieser Konsens stets partikular. Schließlich haben die Mitglieder der prekarisierten und abgehängten Klasse leider schon lange überhaupt keine Interessen mehr, denen sie nachgehen könnten. Auch keine Aussicht auf Gewinne und damit auch keinerlei Interesse an Kooperation. Man sollte sich mit dem unappetitlichen Gedanken anzufreunden beginnen, dass wesentliche Teile der Menschheit keine Hoffnung mehr haben, weil sie vom Kapital und dessen Verwertungsregime objektiv überflüssig gemacht wurden und sich das zurzeit in Phänomenen wie dem Netzhass ausdrückt. Diese Leute haben den Krieg in sich und wollen ihn nach außen tragen. Man kann hoffen, dass es einer vernünftig agierenden kommunistischen Partei gelingt, diese Gelüste dahingehend zu kanalisieren, dass es nur zu einzelnen, gezielten Ausbrüchen im Sinne der proletarischen Revolution kommen mag, bevor noch die ganze Welt in Flammen steht. Hingegen ist überhaupt kein Wunder, dass je stärker man bolschewistische Parteien, marxistische Klassenkämpfe und linke autoritäre Organisationen bekämpft, verfolgt, verbietet und verächtlich macht, desto mehr Leute sich den Faschisten anschließen, AfD wählen und ihr Heil in sonstigen rechten Gewaltausbruchsfantasien zu sehen beginnen. Okay, ja, hier muss ich gleich nochmal weiterlesen, aber ja, die Leute haben den Krieg in sich, das war hier ja auch schon Thema, auch ich trage den Krieg in mir und wollte hier, ja, dieses Chaos, diesen inneren Kampf einfach rauslassen durch den Podcast, der ja andere zum Kampf auch anregen. Und die Trolle also haben keine Aussicht an Gewinn, keine Interessen, das ist sehr interessant. Also nur diese mächtigen Akteure, die wie Regierungen, Staaten und so weiter, die materiell verfügend sind, also die auch Geld, Kapital haben, die haben noch Interessen und die kooperieren deshalb und sind deshalb die ganze Zeit so nett. Die sind also nett, weil sie was im Schilde führen. Die ärmeren Schichten, die überflüssig gemachten Arbeitslosen, haben keine Interessen mehr. Ja, und das drückt sich dann im Netzhass aus. Sehr wichtig hier, was er schreibt, dass die kommunistische Partei also dazu da ist, diesen Hass, diese Wut und Ohnmacht zu kanalisieren und in vernünftige Bahnen zu lenken. Das ist die Hoffnung, die man haben kann, ja, und es wird da nicht alles glatt laufen bei dieser Revolution, aber zumindest sollte man hier mal sagen, ja, es ist besser, es zu probieren, weil zu was soll das sonst führen, wenn wir das so weiterlaufen lassen mit dem Hass, dann ja, wird sich das vielleicht in so einer unkontrollierten Gewaltexplosion dann entladen. Wie er hier schreibt, haben immer mehr Leute dann, suchen die Leute Zuflucht bei rechten Gewaltausbruchsfantasien. Deshalb ist es einfach wichtig, kommunistische Parteien aufzubauen und das muss ich hier ja auch weiter tun mit meiner klimakommunistischen Partei, beziehungsweise unser aller Partei, sofern ihr auch teilhaben wollt, aber ja, leider spüre ich da noch nicht so den Willen. Warum kommentiert niemand? Warum schreibt mir niemand? Aber okay, hier, jetzt kommt der Abschnitt, wo es auch um Nietzsche geht. Ja, Nietzsche, der Hasskriminelle. Hassende haben nicht die Muße für Höflichkeiten. Höflichkeit und Nettsein mögen ihren sozialen Nutzen haben, aber eben nur für solche, die noch einen Nutzen im Nutzen sehen und überhaupt die Aussicht haben, Nettigkeit könne sich lohnen. Welcher Hassende will den sozialen Profit? Dieser Zug ist dann doch schon lange abgefahren. Der Hasskriminelle Friedrich Nietzsche zum Beispiel verbrachte die letzten 10 Jahre seines Lebens in einer Anstalt. Er tat in den Jahrzehnten davor so ziemlich alles, dass es dazu komme. Einer wie Sloterdijk kann mir nicht erzählen, dass ein Philosoph wie Nietzsche unter die Maßgaben solcher Kooperationsinteressen fiele. Die Battle-Rapper und perspektivlosen Prekären, die Gewaltgamer und Social-Media-Pöbler von heute sind alles kleine Nietzsches. So schwer ist das nicht zu verstehen. Nett sein im Netz, das ist der Anspruch saturierter Schichten oder jener Verzweifelten, die noch der Illusion anhängen, ein Befolgen der bürgerlichen Benimmregeln brächte ihnen mehr ein als gequältes Mitleid der volksfürsorgenden Klasse. Ja, so wunderschön, einfach keinen Nutzen im Nutzen mehr sehen. Einfach, nee. Nietzsche fällt hier also nicht unter diese Kooperationsmaßgaben. Er war halt nicht nett, ja. weil er auch nicht mächtig war, weil er da immer so ignoriert wurde in Deutschland und ja, wurde einfach nicht für voll genommen als Philosoph. Und in dem Sinne hat er dann auch keinen Zweck mehr gesehen, noch weiter auf sozialen Profit zu schauen. Also die letzten 10 Jahre, schreibt er hier, sehr interessant, 1890, denke ich, wurde Nietzsche, war dann sein Zusammenbruch, wo er dann in die Anstalt gekommen ist. Also geistig Umnachtung heißt es da irgendwie, ja, eine Art Krankheit. 1890 und die 10 Jahre davor waren also die 10 Jahre, wo ihm dann schon klar geworden ist, dass er nicht für voll genommen wird, dass auch nach dem Erscheinen von seinem großen Werk Zarathustra, dass er da immer noch nicht so rezipiert wird in Deutschland und höchstens in anderen Ländern, mal ein bisschen in Frankreich etc. Da wird Nietzsche also klar, okay, wozu noch weiter sozialen Profit suchen? Ich hasse jetzt einfach ganz offen und sehe nicht mehr so einen Sinn in dieser Nettigkeit, Höflichkeit und dem Abwägen von Interessen, sondern mir geht es einfach nur noch ums Pöbeln. Er pöbelt hier gegen das Christentum, Gott und Deutschland, gegen alles. Also stößt alle von sich und ja, bereitet damit leider hier schon seine Einweisung dann in die Anstalt vor, weil er einfach so als Ausgestoßener einfach das dem Ausdruck verleihen will, dass er keinen Sinn mehr darin sieht, noch so zu tun, als ob alles für ihn in Ordnung wäre, als ob einfach weiterhin so zu tun, als ginge alles seinen normalen Gang der Dinge, sondern Nietzsche war hier wirklich getroffen davon, dass seine Ideen und sein Genie hier verkannt wurden. Und zu Recht hat er hier dann sich zum Hasskriminellen weiterentwickelt. Und ja, ohne diese Hasskriminalität wären dann ja seine großartigen Werke dann in den 1880er Jahren nicht entstanden mit Jenseits von Gut und Böse. Also ja, da habe ich auch noch nicht viel von Nietzsche gelesen, nur dieses Buch halt habe ich letztes Jahr gelesen, zur Genealogie der Moral. Ist dann kurz danach erschienen. Also diese Meisterwerke oder die Götzendämmerung oder seine Autobiografie wären dann ja nicht möglich gewesen, wenn er sich da nicht schon diesen Schritt zugetraut hätte zum Hasskriminellen. Ja, in dem Sinne kann man nur sagen, ist es vielleicht in manchen Situationen einfach mal angebracht mit dem Hass. Ja, das muss jetzt aber für heute reichen vom Hass. Jetzt hatte ich immer noch mehr vorgenommen, aber im Grunde ist es jetzt wirklich zu spät. Schon zu spät, um hier noch weiter zu machen. Aber warum denn? Komm, es geht um diese Frage, sprechen gleich handeln, weil das letztes Mal vorkam. Ich glaube, ich muss hier nochmal was vorlesen aus einem anderen Buch. Ist immer die Frage, wie ist das mit dem Sprechen? Ist es nicht eigentlich eher andersrum, als ich es letztes Mal dargelegt habe, dass die politische Korrektheit das Sprechen zu hoch einschätzt? Oder wie Marlon Crowe schrieb, die Intellektuellen, deren Metier die Sprache ist, überbewerten deshalb die Sprache. Zu hoch eingeschätzt wird, also ist es nicht zu hoch, wenn man sagt, Sprechen gleich Handeln? Nein, sondern Sprechen ist dieser Grundbaustein der sozialen Wirklichkeit und ist eben dieses Handeln, nur die politische Korrektheit meint dann, dadurch, dass wir Dinge jetzt mit dem richtigen, schönen, sauberen Namen bezeichnen, wird es ja schon besser in der Wirklichkeit, dass dadurch schon was gewonnen wäre, in diesem Sinne ein Handeln. Nein, das ist natürlich falsch, sondern es ist ein Handeln im Fall der politischen Korrektheit, das immer weiter darauf hinausläuft, den Diskurs schwieriger zu machen, schwierig zu machen, überhaupt zu sprechen. Aber ich wollte hier nur nochmal auf Sokrates kommen und das, was er neu einbrachte in die Philosophie, war Lacan zufolge der Gedanke des Sprechens als Grundform der Wahrheit, dass man daraus die Wahrheit ziehen kann. Sokrates wird der erste Philosoph genannt, obwohl es davor ja auch schon Philosophen gab, wie Heraklit, der damals ja schon sagte, wozu die ganzen Neuigkeiten vom Reich, also Persien war damals das große Reich. Und ja, Nietzsche schrieb dann nur, bei ihm geht es eigentlich genauso zwei Jahrtausende später, aber ihm geht es immer noch wie Heraklit, dass da zu viele Nachrichten vom Reich, also ja, Persien oder das Deutsche Reich, völlig egal, zu viele Nachrichten kommen da immer und alle Leute strömen zum Marktplatz und wollen da Bescheid wissen über die Politik. Aber Heraklit wollte sich damals schon zurückziehen und hat gesagt, nein, diese Nachrichten, die müllen ja unser Bewusstsein nur zu, machen es unmöglich, da zur Wahrheit noch vorzudringen. Und genauso ging es Nietzsche. Und ja, also es gab diese Philosophen vor Sokrates, wollte ich nur sagen. Protagoras zum Beispiel wird hier dann vorkommen im Text. Aber Sokrates hat halt versucht, ja gut, wie ist das jetzt mit der Philosophie? Ist alles so widersprüchlich, was die Philosophen da bis dahin fabriziert haben? Und dann kamen halt die Sophisten, die sich mehr auf die Rhetorik verlagert haben und auf das schöne Sprechen. Die Sophisten, die heute nur so abwertend bezeichnet werden. Aber damals halt einfach einen schönen Diskurs erzeugt haben. Ich lese ja einfach mal vor aus Lacans Seminar, also die Übertragung, Buch 8, wie in den letzten Folgen auch schon, Jacques Lacans Seminar, hier Seite 106. Sokrates setzt sich damit auseinander, fern wir Platon Vertrauen schenken können, der ihn uns in der Tat offenkundig im Kontext eines geschichtlichen Zeugnisses als jemanden darstellt, der gegenüber den von diesen ersten philosophischen Versuchen, so wie ich sie Ihnen gerade charakterisiert habe, erzeugten Widersprüchen eine Regung von Abstand, Widerwillen und Ekel empfindet. Von Sokrates geht diese neue und wesentliche Idee aus, dass man als erstes das Wissen gewährleisten muss. Ihnen allen zu zeigen, dass sie nichts wissen, ist ein von sich aus offenbarender Weg. Er offenbart eine Kraft, die in ihren bevorzugten Erfolgen nicht immer glückt. Was Sokrates selbst Episteme, die Wissenschaft, nennt, was er insgesamt aufdeckt, was er freilegt, was er abhebt, ist, dass der Diskurs die Dimension der Wahrheit erzeugt. Der Diskurs, der sich einer seinem Handeln selbst innerlichen Gewissheit versichert, sichert da, wo er es kann, die Wahrheit als solche. Er ist nichts anderes als diese Praxis des Diskurses. Wenn Sokrates sagt, dass es die Wahrheit ist und nicht er selbst, die sein Gesprächspartner widerlegt, zeigt er damit etwas, an dem das Solideste sein Bezug auf eine ursprüngliche Kombinatorik ist, die an der Basis unseres Diskurses stets dieselbe ist. Daraus ergibt sich zum Beispiel, dass der Vater nicht die Mutter ist und dass man mit demselben Anspruch, mit diesem einzigen Anspruch verkünden kann, dass das Sterbliche vom Unsterblichen unterschieden werden muss. Sokrates verweist letztlich das ganze Bestreben des Diskurses in den Bereich des reinen Diskurses. Er ist nicht, wie man das behauptet, derjenige, der den Menschen auf den Menschen und genauso wenig alle Dinge auf den Menschen zurückführt. Es ist Protagoras, der diese Losung ausgegeben hat, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Sokrates dagegen führt die Wahrheit auf den Diskurs zurück. Er ist, wenn man das sagen kann, der Supersophist und darin liegt sein Geheimnis. Denn wenn er nur der Supersophist wäre, hätte er nichts mehr erzeugt als die Sophisten, nämlich das, was davon übrig bleibt, ein zweifelhafter Ruf. Ja, also er sagt hier, Sokrates muss aber noch mehr sein als der Supersophist, weil es ist ja mehr davon übrig geblieben von ihm. Ein exzellenter Ruf hat sich bewahrt bis heute über Sokrates, dass er ein exzellenter Philosoph gewesen sei. Aber von den Sophisten ist halt nicht so ein guter Ruf zurückgeblieben. Also ja, aber wie können wir das erklären, wo doch Sokrates eigentlich nichts anderes macht und auch nur sagt, wie die Sophisten, wir müssen uns um die Rhetorik kümmern. Gut, die Sophisten kennen mich nicht so aus, vielleicht ging es denen dann eher um die Schönheit dieses Diskurses. Und Sokrates wollte dann aber wirklich noch ein bisschen die Logik da drin aufspüren und da logische Widersprüche aufdecken. Aber das ist also dieser Grundgedanke von Sokrates, dass er sagt, die Wahrheit liegt im Diskurs. Wir müssen immer weiter labern, immer weiter Fragen stellen und nachbohren. Und dann werden die Widersprüche offen zutage treten. Dann wird sich zeigen, dass eigentlich keine Philosophie so richtig standhaft sein kann. Jedes Axiomensystem bricht da zusammen. Interessant. Und das war also Sokrates' einzigartiger Gedanke, den ich ja letztes Mal ein bisschen modernisiert habe, indem ich gesagt habe, ich will den unendlichen Podcast schaffen. Ja, das wäre dann ja die konsequente Form dieses Diskurses, so wie Sokrates das schon postuliert hat, dass man nur damit, dass man erstmal das Wissen sichern muss, die Episteme, die Wissenschaft, die kann man nur sichern, indem man immer wieder hinterfragt und darüber spricht. Gut, es gibt noch eine andere Stelle bei Žižek, aber dazu komme ich jetzt nicht, nee, jetzt wirklich Zeit, Schluss zu machen. Aber bei Žižek, wo es auch um Sokrates geht und darum, dass er halt die Jugend verdorben hat. Er musste dann ja sterben, wurde verurteilt, weil er die Jugend verdorben hatte. Und dann ist die Frage, die Žižek sich stellt, sollte man heute auch wieder die Jugend verderben? Ist das eigentlich grundsätzlich die Aufgabe der Philosophie, durch alle Zeitalter hindurch die Jugend zu verderben und sie von den ideologischen Überzeugungen loszubekommen, die die Gesellschaft halt einfach immer so reproduziert, die halt einfach so notwendig sind zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Gesellschaft? Ja, immer wieder werden diese Ideologien produziert, aber die Philosophie sollte dann also die Jugend verderben und mal aufhetzen dagegen, gegen diese Ideologien. Das hinterfragt Žižek dann, ob das eigentlich noch die Aufgabe der Philosophie heute sein kann, oder ist es nicht vielmehr, die Jugend zu warnen vor den Gefahren dieses neuen postpatriarchalischen Reichs der Freiheiten. Genau das, ja, habe ich ja versucht letztes Mal, diese Überwindung des Patriarchats, diese Diversity-Politik, dass wir da ein vermeintliches Reich der Freiheiten vorfinden, wo die Sexualität so befreit werden kann, aber leider ist diese Freiheit eher eine Gefahr. Und Žižek schrieb da also, davor müssen die Philosophen mal warnen und aufzeigen, ja, hier ist ein Niedergang unserer ganzen Gesellschaftsordnung im Gange. Das ist ja, ein Reich der Unordnung. Da muss man sich davor schützen. Aber das werden wir dann nachlesen. Und dann gibt es auch noch diese, ja, natürlich gibt es noch diesen Podcast mit Klaus Kusanowski, den ich klippen wollte. Und da was zu Luhmann natürlich noch nachhören, zu deiner Soziologie, Systemsoziologie. Naja, für heute muss ich dann hier zum Ende kommen. Das ist schade. Ist schade, ja. Aber das ist einfach so eine Lust hier beim Sprechen. Und jetzt, glaube ich, komme ich immer weiter in Fahrt. Ich verurteile mich auch dafür. Ja, es ist immer diese Schuld, die da in einem ist. Habe ich jetzt das Maximale rausgeholt? Bisher konnte ich mich immer noch nicht so gut vorbereiten. Das heißt halt diese Schuld, wie in Folge 27 angesprochen, immer nicht so vorbereitet. Ja, immer so frei heraus gepodcastet. Aber okay, diese Schuld, denke ich, ist einfach was auch auf diesen ökonomischen Unterbau zurückgeht. Ich bin mir nicht sicher. Morgen muss ich wieder arbeiten. Was erwartet mich da? Dieser Leistungsdruck, diese Unsicherheit, darf ich überhaupt noch Feierabend machen? Die unendliche Arbeit wartet da vielleicht auf mich, ja. Da wirklich mal unendlich durcharbeiten bis zum Morgengrauen. Das glaube ich, ja. Vielleicht wartet das auf mich. Ich habe Angst und muss mich da überraschen lassen, aber das Gegengift gegen die Angst ist hier das Sprechen und der Aufbau dieser Theorie, kommunistischen Theorie, wie wir das dann beseitigen können, dieses System mit der Lohnarbeit. Und das ist heute schon das Gegengift dafür, für diese toxische Arbeit da. Aber ja, ich habe sowieso schon gesagt, welches Lied ich spielen muss, habe ich letztes Mal gesagt. Kate Tempest, People's Faces werde ich dann jetzt also spielen. Und weiß nicht, was ich hier noch sagen kann. Es gibt nichts mehr zu sagen. Mein Gott, das ist dann wirklich das Ende. Das ist dann wirklich bedauerlich. Aber Kate Tempest hat hier noch einiges zu sagen. Da kommt jetzt ja das vor mit Our Children Are Brave. Ja, unsere Kinder sind mutig. Und ja, ich fand es einfach so berührend, wo ich es das erste Mal gehört habe, dass sie sagte, sie fühlt sich jetzt wieder gesund, fühlt sich jetzt wieder eingeordnet in diese Ordnung, symbolische Ordnung, weil sie jetzt die Leute sieht. Und vielleicht ist es so, dass sie sich da auch in Kontakt mit ihren Hörerinnen gefühlt hat, ja, mit ihren Fans, dass sie dachte, okay, für die mache ich die ganze Musik ja auch. Und dass sie sich deshalb wieder so gesund gefühlt hat. Und ich dachte dabei nur daran, ja, wenn ihr mir mal Kommentare schreiben würdet, dann würde ich mich ja auch vielleicht so fühlen und sagen, okay, ich kann euch sehen, ich kann euch hier zumindest fühlen, was ihr mir da mitteilen wolltet. Und ja, aber ist ja schon okay. Ich weiß ja, dass jemand zuhört. Vielleicht soll ich auch mal wieder in die Statistiken reinschauen bei Podigy. Statistiken, wie viele Leute da jetzt eigentlich genau zuhören. Und dann sehe ich es ja schon. Aber dieser physische Kontakt, dieser Blickkontakt, wie wir da schon gesehen haben in den letzten Folgen, Folge 27, da habe ich es ja auch beschrieben in der Episodenbeschreibung, dieser physische Raum ist doch extrem wichtig und da ist es wichtig, Leute mal zu sehen, den Körper zu sehen, nicht nur ein Online-Profil. Genau, und das ist es, was Kate Tempest hier beschreibt, das gibt ihr dann so viel Kraft und mir auch gibt es einfach viel Kraft, hier zu wissen, dass ja jemand da ist, der wahrscheinlich zuhört. Und der dann auch dieses Lied hier hört, People's Faces, damit verabschiede ich mich an dieser Stelle, entlasse euch in die Nacht, es ist immer Nacht, wenn ich hier podcaste, ja. Es ist schon wieder Nacht der Welt. Und sag euch gute Nacht, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer, give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis, another half-discarded mirage, another mask slips. I face off with the physical, my head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here, and too much depends on the fragile wages and extortionate rents here. We're working every dread day that is given us, feeling like the person people meet really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble. Like any minute now the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring, I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we're all one and the same flesh, given the rampant divisions between oppressor and oppressed. But we are, though. More empathy, less greed, more respect. All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance, singing hymns, and I can feel things changing. But it's so hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. not enough to imagine we'll be happy when we've got enough stuff. All this stuff is blocking us. I'm neat with no chaser. I'm all spirit, but I'm sinking. Because these days are not days, but strange symptoms. And this age is our age. But our age is rage sinking to beige. And yes, our children are brave, but their mission is vague. Now, I don't have the answers, but there are still things to say. I stare out at my city on another difficult day, and I scream inwardly, when will this change? I'm beginning to fade, but my sanity's saved, because I can see your faces. My sanity's saved, because I can see your faces. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. I love people's faces.